Soll das mit rein?
Warum nicht?
Okay.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi und herzlich willkommen zu Ewig Gestern. Wir sind die Retro Boys und ich bin Tobi.
Und ich bin Markus.
Und Philipp ist auch da.
Wir sitzen heute mal wieder remote beisammen und möchten über unsere Lieblingsspiele sprechen. Das heißt, eine neue Folge von Drei Lieblingen ist heute angesagt. Wir haben heute ein bisschen verändertes Setup. Das heißt, die Qualität sollte sich eigentlich heute ein bisschen verbessern. Hoffen wir, dass die Internetverbindung mitmacht. Bisher sieht's ganz gut aus, oder?
Ja, also von meiner Seite aus ja. Ich habe ein neues Headset. Ich hoffe, das klingt alles jetzt ein bisschen klarer.
Ihr müsst einfach ein bisschen lauter brüllen, dann höre ich euch live direkt. Das geht dann.
Ja, die Nachbarn könnten sich beschweren.
Nichtsdestotrotz. Wollen wir starten mit unserer nächsten Drei-Lieblinge-Folge? Markus fängt an, glaube ich.
Ja, ich würde sehr gerne anfangen. 1997 war ein gutes Jahr, denn LucasArts hat in dem Jahr, genauer gesagt am 31. Oktober 97 in der EU und am 11. November 97 in Nordamerika, eins meiner Lieblingsspiele veröffentlicht. Ansonsten würde ich das hier wohl kaum vorstellen. Und zwar handelt es sich um The Curse of Monkey Island, aka Monkey Island 3.
Cool.
Die Leitung war gerade ganz furchtbar. Was hast du gesagt? Ich habe Mission Impossible 3 verstanden.
Ja, richtig, richtig. MI3. Es geht um MI3 hier. Ja, wie gesagt, 97 von LucasArts. Die Designer Larry Aaron und Jonathan Eckley haben das Ganze übernommen. Da erzähle ich aber gleich noch ein bisschen mehr zu. Das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal kurz auf die Story einzugehen. Ja. Worum geht's? Beziehungsweise, was ist das überhaupt? Wir reden hier über ein Grafik-Adventure, über ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure. Damals in den 90ern, ja, der heiße Scheiß. Wir sind ja jetzt schon Ende der 90er. Da wurde das Ganze ja so ein bisschen von der Echtzeitstrategie abgelöst. Aber Anfang der 90er, bis Mitte der 90er waren Grafik-Adventures definitiv der heiße Scheiß.
Definitiv.
Das Ganze geht natürlich wie immer los mit den Worten tief in der Karibik.
Ja, stimmt.
Und tief in der Karibik geht es um einen gewissen Guybrush Threepwood. Und der möchte gern Pirat werden. Zumindest wollte er das in Teil 1. Ich gehe natürlich auch kurz auf die Geschichten von 1 und 2 ein. Denn wenn man über Monkey Island 3 redet, kann man das nicht, ohne auch kurz über Monkey Island 1 und 2 zu reden. Ja, Guybrush möchte, wie gesagt, Pirat werden. Und vielleicht möchte er sogar ein Kapirat werden. Haha.
Sehr witzig. Hackt nur drauf.
Ja, sehr. hört unsere letzte Lieblingsfolge. Ihr müsst nur den Anfang hören, dann wisst ihr schon, was ich meine.
Der alte Piratenkapitän, Kapiraten
und so weiter. Ja, ein kleiner Kapirat, richtig. Guybrush möchte gerne ein mächtiger Pirat werden und ist dafür am Anfang von Monkey Island 1 auf Mealy Island angekommen. Und muss dann ein paar Aufgaben erledigen, verliebt sich in die Gouverneurin von Mealy Island namens Elaine Marley und gerät dann auch an den fiesen Geisterpiraten LeChuck, der auch ein Auge auf Elaine geworfen hat. Kann sie dann natürlich für sich gewinnen, alles wird gut und sollte man auf jeden Fall mal gespielt haben. In Teil 2 geht es dann um die Suche nach dem sagenumwobenen Schatz Big Whoop, der sich am Ende des Spiels als Falle von LeChuck herausstellt, denn die namensgebende Rache von LeChuck soll stattfinden, LeChucks Revenge, Monkey Island 2. Und da kommen wir dann auch zum Anfang von Monkey Island 3. Der baut nämlich tatsächlich auf Monkey Island 2 auf. Bei dem Ende von Teil 2, und jetzt spoilere ich hier noch mal ein bisschen, da passieren ein paar komische Sachen. Nämlich dieser Schatz Big Whoop ist gar kein Schatz, sondern wie gesagt eine Falle von LeChuck, und es handelt sich dabei um einen Jahrmarkt, um einen Piratenjahrmarkt, klar.
Ich habe echt gespoilert, ich habe nämlich den zweiten Teil nie zu Ende gespielt.
Wirklich nicht?
Ich glaube nicht, nee, habe ich echt nicht.
Okay, dann wirst du hier voll durchgespoilert. Das Ende ist nämlich, also das ist wirklich komisch, also der Piratenjahrmarkt ist gar nicht das Schlimme. Das Kuriose am Ende ist eigentlich, dass wenn man das Spiel im Prinzip geschafft hat, dann kommt man aus so einem Fahrgeschäft raus und dann ist man nicht mehr Guybrush, der 20-jährige Möchtegern-Pirat, sondern ein kleiner Junge. Und in dem Moment spielt man das Spiel auch nicht mehr, sondern man guckt sich nur noch den Abspann an, die Eltern von Guybrush rufen ihn und hinter ihm kommt sein kleiner Bruder, der schwarze Haare hat und dann in die Kamera schaut und rotglühende Augen hat. Eindeutig als LeChuck zu erkennen. Alles sehr, sehr komisch. Und damit endet das Spiel. Die Fans waren damals nicht sehr begeistert. Zumindest nicht vom Ende. Das Spiel an sich ist fantastisch aufgenommen worden. Nun hätte man heutzutage, wenn Spiele neu aufgelegt werden oder Fortsetzungen gemacht werden, gibt es ja oft so Soft-Reboots. Die haben das damals nicht gemacht. Die haben tatsächlich einen waschechten Nachfolger gemacht, auch ohne Ron Gilbert, den Erfinder von Monkey Island, den ursprünglichen. Und zwar sehen wir ganz am Anfang eine sehr lustige Szene, also wie Guybrush in einem Autoscooter, wir erinnern uns, Big Whoop, der Piratenjahrmarkt. Guybrush ist in einem Autoscooter und treibt auf dem offenen Meer und schreibt in sein Logbuch. Und das ist ziemlich witzig und das können wir eigentlich mal kurz einspielen, oder?
Auf jeden Fall. Also dieses Intro ist wirklich legendär und zeigt wirklich diesen grandiosen, großartigen LucasArts Humor, verpackt in irgendwie dieses eine Intro. Sollten wir unbedingt reinhören.
Bin sehr, sehr durstig. Nur ein einziges Glas frisches Wasser und ich hätte vielleicht wieder die Kraft, weiter zu segeln. Aber ich weiß ja, um mich herum gibt es weit und breit nur den Ozean. Wenn ich Land erreichen könnte, würde ich möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Obst vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und meine Kraft wieder zu gewinnen. Vielleicht ein paar Bananen. Ach, warum quäle ich mich selbst so? Ich könnte mir auch ein Hühnchen und einen großen Krug voll Grog wünschen. Das bringt ja doch nichts. Oh, meine süße Elaine. Bin ich dazu verdammt, auf diesem Ozean zu verhungern? Ohne dein Gesicht nur noch ein einziges Mal wiederzusehen? Bin ich.
Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Intro von The Curse of Monkey Island. Warum wir das eigentlich witzig finden, das ist ohne Bild, ja, vielleicht nicht ganz so leicht zu erkennen. Während Guybrush darüber erzählt, was er gerne hätte, was sagt er noch, wenn er Land erreichen würde, dann könnte er Obst, schwimmt im Vordergrund, also er ist ein bisschen weiter hinten, schwimmt im Vordergrund immer genau das vorbei, was er sich eigentlich gerade wünscht. Und auch als er, man hört das auch kurz, relativ zum Ende, da hört man einen Huhn gackern. Denn genau das, er wünscht sich ja, er könnte sich auch ein Hühnchen wünschen und einen Krug voll Grog. Und auch genau das schwimmt an ihm vorbei. Das ist im laufenden Intro wirklich sehr witzig. Sollte man definitiv gesehen haben. Na gut, Guybrush, man hat das ja gehört, da hat man diese Kanonenschüsse eben gerade zum Schluss noch gehört. Guybrush, bevor dann das Monkey Island Theme einsetzt, über die Musik werde ich gleich noch kurz was erzählen. Guybrush treibt dann in den Hafen von Plunder Island, in dem die Festung von Gouverneur Elaine Marley gerade belagert wird von dem Schiff von LeChuck, natürlich, von wem auch sonst, der mittlerweile zu einem Zombie-Piraten geworden ist. Kein Geisterpirat mehr, sondern ein Zombie-Pirat. Und da gerät man halt zwischen die Fronten und wird dann von LeChuck gefangen genommen. in den Bauch des Schiffes gesperrt und dann kann man, dann ab da fangen die ersten Rätsel an und man findet dann im Bauch dieses Schiffes einen Ring, einen großen Diamantring. LeChuck wird vermeintlich vernichtet und gleich am Anfang ist eigentlich alles gut und Guybrush macht Elaine einen Heiratsantrag und sie willigt auch ein und freut sich sehr und Guybrush steckt ihr diesen Ring an und ja, dooferweise war es ein verfluchter Ring und Elaine verwandelt sich in eine Goldstatue. Guybrush hat jetzt ab da die Aufgabe, und das ist die Aufgabe in dem, für uns auch in dem Spiel, Elaine vom Fluch zu befreien. Und wie wir dann in Cutscenes später sehen werden, na klar, LeChuck kommt zurück und na klar läuft's auf eine, ich mache jetzt Gänsefüßchen mit meinen Fingern in der Luft, auf eine finale Konfrontation mit LeChuck hinauslaufen. Ja, auf dem Weg dahin muss man allerlei Rätsel lösen. Man hat 6 Kapitel, man hat sehr abgedrehten Humor in dem Spiel, also wirklich abgedrehtes Zeug. Für mich besonders erwähnenswert wäre hier in, ich glaube es ist Kapitel 4 auf Blood Island, da gibt's einen Vulkan und da sind ein paar Kannibalen, die man schon aus Teil 1 kennt, aus Monkey Island 1, die auf Monkey Island selber gelebt haben.
Jetzt wird's die sind absurd, ne?
Ja, die sind nämlich mittlerweile vegetarisch. Das sind vegetarische Kannibalen und die beten diesen Vulkan an und dieser Vulkan ist laktoseintolerant. Und eines dieser Rätsel beinhaltet dann halt, man muss den Vulkan wieder zum Ausbrechen bringen und man muss dann Käse in den Vulkan schmeißen.
Und das, wann war das? 1997, ne?
97, ja.
Ja, ja. Also auch da schon der Trend hin zum Veganen.
In dem Fall ein laktoseintoleranter Vulkan, total, total verrückt. Genau. Das ist so der grobe Handlungsablauf. Übrigens habe ich in der Recherche gelesen, das fand ich ganz interessant, der Ron Gilbert, also der Erschaffer von Monkey Island, der hat, ich weiß nicht, Tobi, du hast es ja, du hast Teil 1 gespielt.
Ich habe 1 gespielt, ich habe auch 3 durchgespielt.
Und 2 hast du aber zumindest teilweise gespielt.
Habe ich gespielt, aber nie zu Ende.
Philippi, du hast die ja nie gespielt, ne?
Von den Monkey Island Teilen habe ich nie was gespielt, nee.
Okay, weil ganz interessant, Ron Gilbert hat nämlich mal in dem Interview gesagt, dass er den dritten Teil zwar gut findet, er den aber anders gemacht hätte und er hätte Guybrush und also er hätte Guybrush nie Elaine einen Heiratsantrag machen lassen, beziehungsweise er hätte Elaine den nie annehmen lassen, weil, Zitat, Elaine nur geschwisterliche Gefühle für Guybrush hätte.
Mhm. Okay.
Also Tobi, da du das jetzt gespielt hast, also auch wenn es länger her ist mit Teil 1, kannst du das nachvollziehen? Ich meine, kriegen die sich nicht quasi am Ende vom ersten Teil? Also sind die dann nicht so so in trauter Zweisamkeit und dann ist dieses Feuerwerk da am Ende?
Ja, ich kann mich an das Bild erinnern, an den Screen, aber ich, das ist wirklich lange her. Könnte ich jetzt gar nicht mehr so sagen, ehrlich gesagt.
Also ich weiß jetzt auch nicht, ob sie da, also rumknutschen, weiß ich nicht, aber das, ich habe die jetzt nie als Geschwister wahrgenommen. Also dass die nur geschwisterliche Gefühle füreinander haben. Für mich war das eigentlich immer klar, dass die ein Paar sind oder ein Paar werden.
Sie für ihn vielleicht.
Das dachte ich auch in Star Wars bei Luke und Leia, als die geknutscht haben.
Ja, okay. Okay, Punkt
für dich. Scheint so ein Lukas-Ding zu sein.
Ja, touché.
Touché, ja, sehr schön. Kommen wir kurz zum Technischen. Am Anfang des Spiels darf man sich aus 2 Schwierigkeitsgraden einen auswählen. Ich habe immer den schwereren gespielt, weil ich immer die alle Rätsel haben wollte. Also der schwerere heißt oberaffig. Und ich, wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, wie viel weniger man in dem anderen Schwierigkeitsgrad nicht mitbekommt. Also ich weiß, dass ein paar Rätsel wohl leichter sein sollen, nicht so viel um Ecken gedacht werden muss. Man erlebt wohl das ganze Spiel auch im leichteren Schwierigkeitsgrad. Aber ich war immer so, ich wollte immer alles erleben. Ich wollte immer das ganze Spiel sehen. Und darum habe ich eigentlich immer bei allen Adventures den schwierigeren Schwierigkeitsgrad genommen. Es gab ein paar Neuerungen. Und zwar hat man hier das erste Mal eine höhere Auflösung gehabt. Also man ist weg von dem Pixel-Look und ist hier auf eine Auflösung von 640x480 gegangen, was aus heutiger Sicht natürlich ein Witz ist. Jedes Handy hat eine, weiß ich nicht, wievielfache Auflösung. Philippe, du bist gut in sowas.
Vierfache.
Ja, okay. Siehst du? Sag ich ja. Ihr könnt das alle nachkontrollieren. Ich habe keine Lust. Für damalige Verhältnisse schon ein Sprung. Das Vorgängerspiel war ja Vollgas. Das war noch gepixelt in diesen klassischen 320x200, glaube ich. Und dieses Hochfahren der Auflösung und überhaupt der ganze Stil hat Monkey Island unglaublich gut getan. Was die Optik anbelangt.
Finde ich auch, ja.
Das hat einen ganz tollen Zeichentrickstil. Das sieht aus wie ein Zeichentrickfilm aus der damaligen Zeit, finde ich.
Ja. Und ich muss auch sagen, also obwohl ich ja mich mal sehr schwer tue mit Neuerungen oder mit Neuauflösen von irgendwas. Und ich mag natürlich auch den Stil der alten klassischen LucasArts Adventures, also Zack McCracken und Manic Mansion und die ersten Monkey Island Teile. Aber ich muss sagen, dass mir der dritte Teil sogar am meisten Spaß gemacht hat von denen, also aus der Monkey Island Reihe, was auch mit der Sprachausgabe zu tun hat, die großartig ist und die, also überhaupt die Einführung von Sprachausgabe in Adventure oder Point-and-Click-Adventures ist, finde ich, eine ganz große Bereicherung, weil man einfach, es ist nicht mehr so einsam, ne? Man hat ja, ist ja durchaus so in den ersten ganz alten klassischen Adventures wie Manic Mansion oder Zack McCracken, da ist es einfach sehr, sehr ruhig. Es gibt keine Sprachausgabe, es gibt eigentlich auch keine Musik und da sitzt man dann eben stundenlang vor seinem Computer und hört irgendwie meine Uhr hin und her ticken oder keine Ahnung, die Trompete von Zack McCracken oder sowas. Es ist schon eine recht einsame Erfahrung. Und ich finde, mit der Einführung in Day of the Tentacle und daneben ja auch in Monkey Island 3 und so weiter, die Sprachausgabe, die hat dem Ganzen sehr, sehr gut getan. Und speziell in Monkey Island 3, und das wollte ich ja eigentlich sagen, finde ich, dass auch dieser Comic-Stil dort sehr, sehr gut zupasst und das Ganze, wie du sagst, sehr, sehr belebt.
Ja, absolut. Und ich finde, dadurch hat das Spiel auch im Prinzip keine Altersabnutzung. Also es hat keine echten Abnutzungserscheinungen, was das Alter anbelangt. Also klar, die Auflösung und die Farbtiefe ist jetzt nicht so hoch, wie es heute wäre. Man sieht schon irgendwie im Himmel noch, dass die Wolken teilweise so ein pixeliger Übergang ist. So halt sehr kleine Pixel, logischerweise. Aber das hat schon einen tollen Stil. Ja, genau so ist das bei Retro Games. Aber davon ab und das Seitenverhältnis, das ist natürlich 4:3, alte klassische Monitore, Fernsehbild, also das sind so die Dinge, bei denen man wirklich noch das Alter sieht, aber ansonsten, also würde man das Ding remaken, eher remastern, also remaken bräuchte man das nicht, finde ich, remastern, einfach nur die Auflösung hochdrehen, Widescreen und du hast ein Adventure, was du heute exakt so spielen kannst wie damals.
Du hast es gerade gespielt, ne?
Tatsächlich, genau. Ich habe es in Vorbereitung auf den Podcast nochmal gespielt. Und es ist, ich habe es durchgespielt, habe ich tatsächlich. Und es ist ja oft so, dass man, wenn man zu Dingen, also das ist wirklich lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, ich weiß nicht, ob es damals war, als es 97 rausgekommen ist, ob ich es tatsächlich nur einmal, ich glaube, ich habe es danach irgendwann nochmal gespielt, weiß aber nicht, ob ich es da durchgespielt habe, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber was ich eigentlich sagen wollte, oft ist es ja so, man kommt zu Dingen zurück, die man früher mal ganz toll fand und dann merkt man plötzlich, hätte ich es mal bei der Erinnerung belassen.
Stimmt. Und das war hier vielleicht nicht gegen die romantisierte Erinnerung an und dann ist man ganz enttäuscht oder so.
Ja, ganz genau. Und das war hier halt überhaupt nicht der Fall. Das Spiel ist wirklich, wirklich fantastisch. Ich habe ja schon gesagt, dass Ron Gilbert nicht mehr bei diesem Spiel federführend war, wie bei Teil 1 und 2. Der hat nämlich LucasArts 1992 verlassen und auch seine beiden Hauptmitstreiter von Monkey Island 1 und 2, nämlich der Tim Schafer und der Dave Grossman, die waren auch nicht an Curse of Monkey Island beteiligt. Der Dave Grossman war nämlich auch schon nicht mehr bei LucasArts. Und der Tim Schafer war voll mit Grim Fandango beschäftigt. Also der hatte leider keine Zeit. Insofern haben das die von mir am Anfang schon erwähnten Larry Aaron und Jonathan Ackley gemacht. Der Aaron war vorher, der hat auch eine LucasArts und Adventure-Vergangenheit. Der war Artist und Animator für Monkey Island 2, war Artist für Day of the Tentacle und Sam & Max und der war Lead Artist bei Vollgas. Und der Jonathan Ackley war Programmierer bei Day of the Tentacle, Sam & Max, Vollgas und The Dick. Also wie gesagt, beide keine unbeschriebenen Blätter, was Adventures und auch nicht, was LucasArts anbelangt. Aber die Fans waren damals doch skeptisch, was ich so jetzt im Nachgang rausbekommen habe. Ich habe mich tatsächlich damals immer auf ein neues LucasArts Adventure gefreut. Mir war das völlig egal, wer es gemacht hat. Ich hatte damals auch ehrlich gesagt keine Ahnung davon. Da stand LucasArts drauf, es war ein Point-and-Click-Adventure, war mir egal, habe ich gekauft. War für mich völlig klar. Ich meine, ich habe es in einem anderen Podcast gesagt, ich habe sogar Fate of Atlantis, also Indiana Jones and the Fate of Atlantis für einen Amiga gekauft. 11 Disketten. Damals.
Ja, wie sonst auch. Also,
klar, wie sonst. Wer hat auf dem Amiga nicht gekauft? Also, ich war ein absoluter LucasArts-Fanboy damals, LucasArts-Adventure-Fanboy. Das war für mich völlig klar, dass ich das kaufe. Und ich hatte demnach keine irgendwie schlechten Gefühle vorher und war auch dadurch nicht überrascht, dass ich es gut fand.
Du hast gerade gesagt, dass von der Originalbesetzung einiger LucasArts-Mitarbeiter in dem Spiel nicht alle mehr beteiligt waren. Weißt du denn, wer bei LucasArts so federführend verantwortlich war für diesen speziellen LucasArts-Humor in den Texten und Dialogen?
Das war tatsächlich übergreifend. Also der Ron Gilbert war halt, wie gesagt, federführend bei Monkey Island. Der hat da halt ganz viel gemacht beim ersten und zweiten. Und auch der Tim Schafer und Dave Grossman waren da ganz, ganz stark involviert. Die waren halt mit ihm zusammen, die Designer damals. Und Tim Schafer und Dave Grossman haben 93 auch Day of the Tentacle gemacht. Also kann man sagen, das waren schon so drei, die diesen Humor sehr geprägt haben in den 90ern dann. Mhm. Ja, wie gesagt, der Tim Schafer hat dann ja auch Vollgas gemacht, der hat auch Grim Fandango gemacht. Also das waren schon Leute, die da federführend waren, aber die beiden Designer dieses Spiels, also der Larry Aaron und der Jonathan Ackley, die haben halt bei denen quasi schon gelernt. Die waren ja an den anderen Spielen beteiligt. Die waren Monkey Island Fans. Die wussten, wie es zu laufen hat. Und die haben ja eine gewisse Verbeugung vorm Originalspiel gehabt. Oder vor den beiden Originalspielen.
Das ist ja wirklich so eine Konstante, die sich, finde ich, durch alle LucasArts Adventure durchzieht. Und auch für mich ein Grund, warum ich die immer gerne gespielt habe. Und ich glaube, für viele andere auch.
Ja, total. Du hast ja auch immer wieder sehr schöne Running Gags in den Spielen. Ja. Du hast in diversen LucasArts Adventure Chuck die Pflanze. Ich glaube, die kommt das erste Mal tatsächlich schon in Maniac Mansion vor.
Richtig, ja.
Und du hast ja ab Indy 3, also Indiana Jones and the Last Crusade, hast du ja auch diesen Spruch, ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Dieser Spruch kommt übrigens auch in Monkey Island 3 vor, also in The Curse of Monkey Island.
Ja,
cool. Was dann natürlich sowohl eine Verbeugung an Indiana Jones, aber auch eine vor dem Spiel Indy 3 ist. Du hast da aber auch Star Wars Referenzen in Monkey Island 3 bis zum geht nicht mehr.
Ja, das fand ich mal cool, diese Querverweise, die es zwischen den Spielen dann gab. Da gab es doch in Monkey Island 1 auch die Situation, dass du in diese Scum-Bar reingegangen bist. Also Scum erstmal schon, witzig, haha.
Ja, ja, definitiv.
Und da sitzt ja dieser Pirat, dieser Typ, den man nach Loom fragen kann. Das ist ja Cobb, so heißt der Typ aus Loom. Und der sitzt halt als Pirat verkleidet in dieser Scum-Bar. Und das Spiel bietet dir an, als Frage, ihn nach dem Spiel Loom zu fragen, was, glaube ich, zeitgleich mit Monkey Island auch rauskam. Ne?
Genau, ja, die kamen zeitgleich oder fast zeitgleich raus. Also beide 91, 90, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube 90 kamen die beiden Spiele raus. Und schön, dass du das ansprichst.
Heißt die Scum-Bar eigentlich nach Scum-Abschaum wie in Mos Eisley oder heißt die Scum-Bar wegen der Scum-Engine?
Wegen der Scum Engine tatsächlich.
Ah, okay.
Für alle, die es nicht wissen, die Scum Engine ist, das Scum bedeutet Script Creation Utility for Maniac Mansion. Das ist die Spiele-Engine, die seit dem ersten LucasArts Adventure, dem ersten klassischen LucasArts Adventure, es gab da vorher noch Labyrinth, aber Maniac Mansion, seitdem gibt es die Scum Engine und auch Monkey Island 3 läuft auf der Scum Engine, einer weiterentwickelten Scum Engine natürlich, das ist natürlich nicht mehr die von damals, es gibt keine Verben mehr, aber ja genau, es basiert auf der Scum Engine. Aber ist vielleicht auch eine Doppeldeutigkeit, also wahrscheinlich sogar eine Doppeldeutigkeit, ist ja schließlich ein Piratennest.
Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht sogar, weil es ja von Lucas ist, eine Anspielung auf Mos Eisley.
Nicht unwahrscheinlich. Wie gesagt, es gibt echt viele Star Wars-Anspielungen in diesem Spiel. Eine Sache, die ich wirklich interessant fand, ich habe das Spiel zu Ende gespielt und das ist auch so mein einziger Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe. Das Ende ist, ich verrate das jetzt nicht, das spoilere ich jetzt nicht. Wer es noch spielen will, haut rein. Das Ende ist aber sehr, sehr plötzlich. Also das kommt so, ja, Endkampf, Rätsel, Abspann, also Szene am Ende abspannen. So, das ist schon ganz, ganz plötzlich. Das fand ich, ja, man sitzt hier und denkt, wie, das war's? Also nach dem Abspann kommt noch was, aber auch nur eine Kleinigkeit. Und das liegt daran, die haben damals tatsächlich eine lange Endsequenz oder eine längere Endsequenz geplant, denen ist aber das Budget und die Zeit ausgegangen.
Okay.
Ja, ein bisschen schade. Da hätte man bestimmt noch was machen können. Das Ende ist auch wirklich die Schwäche und auch eigentlich die einzige Schwäche des Spiels. Kam sehr, sehr plötzlich. Also ich habe es auch nicht mehr so plötzlich im Kopf gehabt, aber es war dann, ja, wie gesagt, ganz plötzlich da. War schon doof. Ich habe ja schon gesagt, das Spiel hat keine Abnutzungserscheinungen, hat eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, zu der, und das muss ich noch erwähnen, zu der Soundtrack beiträgt. Und der Soundtrack ist fantastisch. Der Michael Land ist seit dem ersten Teil der Composer der Reihe und hat, man hört in The Curse of Monkey Island das erste Mal echte Instrumente, also kein MIDI mehr. Und dieses echte Monkey Island Thema, das möchten wir jetzt unbedingt, das möchte ich jetzt unbedingt mal einspielen.
Auf jeden Fall.
Ah, das kommt schon episch rüber, das, was da sich daraus entwickelt. Man hat gleich so Abenteuer-Assoziationen. Oh, auf ein Adventure. Was? Nee, ist echt cool gelaufen.
Ja, es fängt irgendwie diesen Karibik-Spirit sehr gut ein, so der ganze Soundtrack, finde ich.
Ja, der Soundtrack ist wirklich, wirklich fantastisch. In dem Spiel hat, soweit ich das recherchiert habe, Michael Land tatsächlich auch alleine die Composer-Arbeit übernommen. Und also da kann man echt in jeden Track reinhören. Die sind alle toll. Das trägt so krass zur Atmosphäre bei. Auch da kann ich nichts anderes machen, als Lobhudeleien über diesem Spiel ausschütten, bis zum geht nicht mehr. Das war damals tatsächlich ein echter Erfolg, was auch, ja, also in Amerika war Monkey Island 1 und 2 waren gar keine so großen Hits. Da hat tatsächlich der europäische und vor allen Dingen auch der deutsche Markt dazu beigetragen, dass es überhaupt noch einen dritten Teil gab, weil in Deutschland und also Europa und vor allen Dingen in Deutschland halt Adventures einfach riesig waren. Und wenn man sich da einfach mal, also Loom, das, was du vorhin schon erwähnt hast, Tobi, das, was heute ja, wer kennt heutzutage noch Loom? Also jetzt mal im Ernst, ne?
Ja.
Das war in Amerika tatsächlich eine ganze Zeit lang vor Monkey Island, was die Verkaufszahlen anbelangt.
Aber ist gar nicht so weit weg von dem Monkey Island 3, ne? Also was die Steuerung anbelangt. Das war ja auch
ähnlich. Das Loom meinst du?
Ja, ähnlich experimentell mit diesem Zauberstab.
Ja, also Loom war für damalige Verhältnisse total experimentell. Also Monkey Island 3 hat sich ja tatsächlich entwickelt aus The Dick, wo ja, glaube ich, das erste Mal die Verben komplett weggefallen sind, aus Vollgas, wo es das erste Mal diesen, dass du so eine Grafik hattest mit einer Faust und einem Fuß und einem Mund und Augen. Mhm. Und so, und ähnlich hattest du das dann ja auch bei Monkey Island, wo du dann halt so eine Münze hattest mit einem Papageienkopf, mit einem Mund, das war dann Sprechen oder Anlecken, und mit einem Totenschädel in der Mitte mit Augen, das war dann halt logischerweise Gucken, und mit einem, was war denn das, mit einer Faust, glaube ich, die, was war denn, Benutzen, Nehmen, Drücken und so ein Kram. Also das war dann kontextuell, je nachdem, was du gerade machen wolltest. Also es war ein bisschen intuitiver als in den alten Spielen, ein bisschen einfacher auch, muss man sagen, ein bisschen benutzerfreundlicher. Ja,
also wirklich eine sinnvolle Neuerung, wenn ich dann so an die ersten Point-and-Click-Adventures denke. Das war ja tatsächlich mitunter eine ziemliche Unverschämtheit, die man die bedienen musste. Also da musste man ja wirklich wie jeden einzelnen Begriff anklicken, gehe zu.
Selbst fürs Gehen, ja, selbst fürs Gehen.
Wo man dann hin wollte, oder dieses, ich glaube, es gab den Befehl, was ist, wo man dann in die drei zum Beispiel Bücherregal rein in der Bibliothek abfahren musste, um dieses eine Buch inmitten von Hunderten zu finden. Also das war schon ziemlich anstrengend. Und solche Sachen haben sich dann im Laufe der Jahre tatsächlich echt zum sehr viel besseren gewandelt.
Ja, definitiv. Also, aber im Vergleich, Monkey Island 1 hat $135.000 gekostet an Budget. Monkey Island 3 hat über eine Million gekostet. Also, das hätte dann auch schon ein Erfolg werden müssen. Mhm. Ja, also, die, ach ja, und es war das letzte Scum 2D-Spiel für LucasArts tatsächlich. Ja. Also, danach ging es mit Grim Fandango in die 3D-Welt. Grim Fandango ist ein tolles Spiel, tolle Story, coole Charaktere, aber die Steuerung, so eine Tank-Steuerung à la Resident Evil, nee.
Man fitzelt sich durch die Umgebungen, anstatt dass man einmal auf das Ziel klickt und dann geht die Figur von alleine hin. Und dann bleibt man irgendwelchen Tischen hängen oder weiß der Geier, oder latscht irgendwie in der falschen tiefen Ebene an dem Objekt vorbei, was man eigentlich haben wollte.
Ja, genau. Ja, Monkey Island. Es gab noch einen vierten Teil.
Oh, der war mies, oder?
Ich würde behaupten, es ist kein schlechtes Adventure. Es ist aber klar der schlechteste Teil der Reihe. Denn auch der hat nach Grim Fandango auch wieder auf diese 3D-Steuerung gesetzt. Ich habe zweimal versucht, den zu spielen und bin zweimal nicht durchgekommen. Und ich muss sagen, also vom Humor war das gar nicht so schlecht. Also aber das hat einfach nicht mehr dieses Flair und das frühe 3D, und ich meine, es war PC und man kann das heutzutage durch Grafikkarten ein bisschen hochauflösender machen, aber das war trotzdem nicht schön.
Mich hat das ja erinnert an zum Beispiel bei Super Mario, da gibt's ja auch auf dem N64 das Super Mario 64, das dann auch diesen in diesem 3D-Stil gemacht ist, was glaube ich auch nicht so schlecht ist. Ist nicht so schlecht weggekommen. Ich glaube, es ist ziemlich beliebt sogar gewesen.
Definitiv. War es damals.
Mich hat das nie so richtig gekriegt irgendwie. Also ich war dann froh, als es in neueren Mario-Teilen auf der Wii zum Beispiel dann doch wieder auf die 2D, auf die klassische 2D-Plattformer-Optik ging, die aus meiner Sicht für das Spielprinzip einfach viel, viel besser funktioniert. Und das Gleiche geht auch, finde ich, für Point-and-Click-Adventures. Also auch da ist man ja dann wieder zurückgegangen zu der klassischen Steuerung oder der klassischen Ansicht. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil die einfach so besser, aus meiner Sicht zumindest, besser funktionieren.
Ja, insofern, also Monkey Island 4, also Flucht, Escape from Monkey Island, habe ich nie durchgespielt. Ich kann es nicht sagen, ob das dann am Ende doch irgendwie noch was kann. Also wie gesagt, es gab ein paar coole Sachen, aber die Steuerung und die ganze Grafik hat es mir dann echt immer vergrätzt. Und es gab vor ein paar Jahren mal Tales of Monkey Island. Das war von Telltale. Das sind die Macher von den Walking Dead Adventures unter anderem. Die haben mal eine Episoden-Adventure aus Monkey Island machen dürfen. noch unter der LucasArts Lizenz, war dann aber halt keine Eigenproduktion mehr von LucasArts. Ansonsten war Monkey Island, überhaupt die ganzen Adventures, waren halt immer Eigenproduktionen. Also die haben, wenn man nicht nur Publisher, die waren halt auch Entwickler dieser Spiele. Und das war da halt nicht mehr der Fall. Hat mich auch nie abgeholt. Vielleicht tue ich dem Spiel da Unrecht. Vielleicht ist es gut. Es sind auch wieder die gleichen Sprecher, also auch in vier sind die gleichen Sprecher wie in drei, in fünf sind auch wieder die gleichen Sprecher. Also zumindest von Guybrush, was ich so gehört habe. Aber nee, hat mich nicht abgeholt.
Es gab noch nie eine Filmumsetzung oder so, ne? Oder Ambitionen dahin?
Schön. Tatsächlich habe ich auch da in der Vorbereitung für den Podcast herausgefunden, dass es in dieser Zeit, als Monkey Island 3 erschienen ist, bei Lucasfilm eine Zeichentrickabteilung gab und da sollte es tatsächlich einen Monkey Island Zeichentrickfilm geben.
Ah, okay.
Was ich sehr, sehr cool gefunden hätte, ja. ich habe jetzt erst neulich den Disney-Film Küss den Frosch geguckt und der hat so mit diesem Voodoo, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ich nicht, ne?
Ne.
Der hat auch so Voodoo-Anleihen zwischendurch in Louisiana, ich glaube in Louisiana, spielt er in Louisiana, Mississippi? Louisiana? Ich glaube in Louisiana. Und da sind die dann auch im Sumpf und da gibt's auch so eine Voodoo-Oma, die auf so einem Schiff, in so einem Schiffswrack haust. Und da war ich doch schon teilweise echt ganz schön an Monkey Island erinnert und hab dann noch so gedacht, ja, genauso hätte ich mir einen Monkey Island Zeichentrickfilm vorstellen können. Das wäre schon geil gewesen.
Ja, glaube ich auch. Also Story und Style hätte auf jeden Fall und Charaktere hätten auf jeden Fall das Zeug dazu gehabt. Es gab ja dann die große Piratenreihe mit Fluch der Karibik irgendwie. Ich weiß nicht, ob da ein Monkey Island jetzt noch gegen anstinken könnte.
Ich glaube,
große Piraten
schwierig.
Wahrscheinlich, ne? Aber zu der Zeit hätte das bestimmt funktioniert.
Ja, wäre geil gewesen, zumal Monkey Island basiert ja auf dem Disney-Ride Pirates of the Caribbean, zumindest zum Teil. Und Fluch der Karibik heißt ja nun im Englischen auch Pirates of the Caribbean und ist von Disney. Also das basiert ja beides auf demselben und es gibt ja sogar in einem der Filme eine Szene, wo so ein paar Typen aus einer Zelle ausbrechen wollen und ein Hund hat den Schlüssel zu der Zelle im Maul. Und genau so eine Szene gibt's halt auch in Monkey Island 2. Gibt's genau so eine Szene und die ist 1:1 in dem Film, wie sie auch in dem Spiel ist. Und ich glaube, die kommt tatsächlich auch aus dem Ride. Die gibt's nämlich, ich war ja in Disneyland letztes Jahr in Kalifornien und da waren wir auch im Pirates of the Caribbean Ride und da war halt auch genau diese Szene. Und ich glaube, die gab's davor schon. Die gab's vor dem Film und schon vor Monkey Island 2. Insofern wäre da eine Verfilmung schon cool gewesen.
Gibt's ja auch nicht so oft, dass Filme auf Spielen basieren. Also umgekehrt natürlich zuhaufe, aber umgekehrte Reihenfolge, dass ein Film auf Grundlage eines Videospiels produziert wird, kommt nicht so oft vor, oder?
Nicht ganz so oft, nee.
Mittlerweile gibt es ein paar.
Mittlerweile, ja. Sonic jüngst zum Beispiel.
Der ja recht gut sein soll sogar, weil die meisten Videospielverfilmungen sind halt eher im unteren Drittel anzusiedeln, würde ich mal sagen. Also die meisten sind eher Schrott.
Naja.
Ich habe damals übrigens den Mario Brothers Film im Kino gesehen.
Den habe ich noch nie gesehen. Steht noch aus, muss ich mir irgendwann nochmal angucken.
Also es ist eine Trash-Perle. Ich finde den jetzt gar nicht so. Also ich habe den lange, lange, lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn danach mal wieder gesehen habe.
Machen wir eine Folge. Wir gucken uns also den Super Mario Film an und sprechen darüber.
Der hat auch echt nicht so viel mit Super Mario an sich so zu tun. Also die Goombas oder so, die sehen ja völlig anders aus, beziehungsweise die Koopa Troopas, die mit diesen unfassbar kleinen Köpfen und so.
Kennst du den auch?
Ja, ja.
Okay.
Den ganz, ganz breiten Schultern. Die Anfangsszene ist mir immer extrem im Kopf geblieben, wie beide, also Mario und Luigi im Lieferwagen unterwegs sind, in ihrem Klempner-Handwerkerwagen da. Und durch Brooklyn fahren und dann möchte Mario Luigi sagen, wo er hinfahren soll und Luigi fährt so nach Bauchgefühl und genau entgegengesetzt zu der Richtung sagt, ich mach das wie Schildkröten, die können das intuitiv Und dann kommen sie total schnell an der Location an und ich denke mir, er hat exakt das Gegenteil von dem, was Mario ihm gesagt hat, das kann nicht funktionieren. Das ist unrealistisch, das glaube ich nicht. Und alles andere mit irgendwelchen Pilzen, Kreaturen in einem Monster verwandeln oder so, das war okay, aber in die falsche Richtung fahren, kaufe ich nicht ab, ist nicht.
Ich muss ihn trotzdem lehnen, aber wir schweifen ab.
Mach das mal.
Wir können da auch einen Podcast draus machen. Hey, außer ihr wollt das nicht. Also wenn ihr, liebe Hörer, auf keinen Fall wollt, dass wir über diesen Film reden, dann sagt es uns. Ansonsten machen wir das wahrscheinlich. Dann habt ihr selber Schuld, dann müsst ihr uns zuhören.
Dann möchten wir nicht hinterher hören, wir hätten nicht gefragt.
Ja, wir fragen jetzt. Also wollt ihr, dass wir das machen oder eher nicht? Wenn ihr nichts sagt, dann machen wir es wahrscheinlich.
Habt ihr was gehört?
Es gibt auch sehr viele nicht gute... sehr viele nicht gute Resident Evil zum Beispiel.
Resident Evil ist tatsächlich so ein Guilty Pleasure von mir. Die finde ich alle irgendwie ganz geil. Muss ich jetzt mal zugeben. Die sind alle nicht gut, ich weiß, aber irgendwie finde ich die ganz geil.
Wir schweifen ab.
Egal. Ja, jetzt schweifen wir tatsächlich extrem ab. Ja, das Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island. Also, ich kann es nur noch mal sagen, fantastisch gealtert. Wer es noch nicht gespielt hat, spielt es. Wer es lange nicht gespielt hat, spielt es einfach. Und man kann dieses Spiel, und das finde ich wirklich toll, ich habe es in der Big Box übrigens, das kann ich noch kurz erzählen, ich habe es von damals noch in der Big Box in sehr, sehr gutem Zustand. Und da drin sind noch Notizen, die ich damals in den 90ern gemacht habe, auf so kleinen Zetteln.
Sowas ist geil.
Ja, das ist ganz geil. Leider, den Bong habe ich leider nicht mehr. Das ärgert mich ein bisschen. Ich hätte sehr gerne gewusst, was ich damals für das Spiel bezahlt habe. Aber obwohl ich das Spiel jetzt in der Big Box habe, habe ich mir auf Good Old Games, auf GOG, habe ich mir das Spiel jetzt im Sale neulich gekauft und habe dafür, ich glaube, 3 Euro und einen Keks bezahlt. Also es war wirklich nicht teuer. Und selbst wenn es nicht im Sale ist, kostet es 6 Euro oder so. Das ist
Wahnsinn, ne?
Das ist es allemal wert und es gibt einfach keine Ausrede, dieses Spiel nicht zu spielen. Das Spiel hat man in so 24 Stunden ungefähr hat man es durch. So einen Tag braucht man, wenn man durchspielen würde. Wenn man die nicht oberaffig, also wenn man die 1002 Piratengeschichten ohne oberaffig spielt, ist man wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schneller durch.
Und passt super jetzt in den bevorstehenden Sommer. Ein sommerliches Adventure.
Man kann sich schon mal vorbereiten auf den Sommer. Und es ist ja Corona, wie heißt das nochmal, Quarantäne? Wir dürfen ja eigentlich eh nicht raus. Ne? Also, genießt die Sonne auf dem Bildschirm. Pflegt eure Nerdbräune.
Ja, so wie Placido Domingo. Wer das ist, erfahrt ihr, wenn ihr es denn spielt.
Ja, Placido Domingo ist so großartig. Spielt es und benutzt das Öl, das Speiseöl auf seinem Rücken. Es ist geil. Geil, macht es, spielt es.
Keine weiteren Tipps. Okay. Ja, ich glaube, du bist dann durch mit deinem Liebling.
Ich bin durch mit meinem Liebling. Ich habe es, glaube ich, ganz gut gewürdigt.
Okay. Wer macht denn weiter?
Dann machen wir hier ein kleines Sandwich aus irgendwie so noch grün hinter den Ohren, zwischen zwei Scheiben, gut gereift und klassisch. An zweiter Stelle hätten wir dann ein Spiel aus dem Jahr 2011. Also wir gehen ein paar Jahrzehnte in die Zukunft. Das ist ja immer noch Vergangenheit, aber nicht weit entfernt, also nicht so weit entfernte Vergangenheit. Wir spielen Uncharted 3 von Naughty Dog. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen bekannt vor. Die haben ja irgendwie dieses kleine obskure Spiel, die so... So ein Minispiel war das, glaube ich, so, und so ein LCD Game & Watch der letzte von uns oder so ein Kram. Irgendwie, weiß ich nicht. So ganz
das hast du irgendwann schon mal erwähnt. Das Spiel.
Fand ich so nicht ganz scheiße, glaube ich.
Ja, fandst du nicht ganz. Ja, das genau, so habe ich es auch in Erinnerung.
Ja. Da muss man irgendwie, keine Ahnung, in den Wald gehen und Pilze sammeln. Irgendwas mit Pilzen war da. Jedenfalls Uncharted. Da haben wir schon so ein bisschen dieses Schatzjäger-Thema in Monkey Island aufgegriffen und das wird jetzt ein bisschen weiterverfolgt. Da begleiten wir, beziehungsweise steuern wir Nathan Drake, der selber Schatzjäger ist und umgeben ist von lauter Schatzjägern. Und das Ganze PlayStation 3 exklusiv damals noch gewesen. Jetzt gibt es das auch auf PlayStation 4. Also eher nicht ganz retro-klassisch, aber also wir so als Retro-Podcast, wir gucken auch mal über den Tellerrand und deswegen nehmen wir das jetzt mit rein, obwohl es erst PlayStation 3 exklusiv rauskam und dann auch noch auf die PlayStation 4 portiert worden ist. Also ne? Eigentlich nicht ganz stilecht, aber bei den Lieblingsspielen machen wir das mal. Wie fühlt sich das Spiel denn an? Es ist quasi eine Schatzsuche à la Indiana Jones mit sehr, sehr vielen Locations und man sucht MacGuffins, mit deren Hilfe man MacGuffins findet, mit deren Hilfe man weitere MacGuffins findet und auf dem Weg dorthin.
Löst noch auf, was MacGuffins sind?
Kann ich gern machen, ja.
Okay.
Und auf dem Weg vermöbelt man Bösewichte, schießt Bösewichte über den Haufen. Man klettert viel und man hat Actionsequenzen, in denen es auch mal, wie heißt diese zeitkritischen Knopfdrück-Szenen nochmal?
Quicktime-Events.
Quicktime-Events. Ich vergesse das so großartig, diesen Begriff. Da bin ich ganz großartig drin, den Begriff Quicktime-Event zu vergessen. Das kriege ich richtig, richtig gut. MacGuffin wollte ich nochmal erzählen. Das war Hitchcock, war das, glaube ich. Der hat
das ist korrekt.
Geprägt. Der eine Gegenstand oder die eine Idee oder der eine Mensch, der die ganze Story überhaupt erst in Gang bringt. Also es gibt ein Setting, es gibt Charaktere und irgendwie geht es denen gerade so gut, wie es so ist. Aber dann gibt es den MacGuffin, der dafür notwendig ist, um ein Problem zu überwinden. Also Problem und MacGuffin als Lösung dazu oder als Wegweiser zur Lösung.
Naja, oder der MacGuffin ist die Bundeslade in Indiana Jones im ersten, in Raiders of the Lost Ark. Das ist der MacGuffin, das hinter dem alle her sind.
Indy geht's ganz gut, der sammelt irgendwelche Schätze und keine Ahnung was. Und plötzlich gibt's die Bundeslade und die Nazis, die daran interessiert sind und auf einmal müssen alle losziehen und sich das Gesicht vom Kopf schmelzen lassen oder so. Also ne, man könnte auch zu Hause auf dem Sofa sitzen und ein bisschen Wochenschau gucken, aber ne, die Nazis dachten sich, hey, lass uns mal die Welt erobern. Und Indy dachte sich, das müssen wir verhindern. Da sind wir auch schon quasi bei der Story von Uncharted 3. Da gibt es nämlich Bösewichte, die die Welt unterwerfen wollen.
Aber keine Nazis.
Keine Nazis. Ist auch gar nicht so wichtig, denn die Story ist so ein bisschen campy ist die schon. Also die zielt schon sehr auf Popcorn-Kino ab. Da hat man, wie gesagt, die Bösewichte, die daran interessiert sind, die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen, mithilfe psychotroper Substanzen. Und das basiert alles auf irgendwelchen alten Legenden. Und dann muss man durch zig Locations und Karten zusammensuchen und mechanische Artefakte, die man zusammensetzt und dann dreht man die auf eine bestimmte Art und Weise und dann zeigen sie ein Symbol und anhand alter Aufzeichnungen weiß man, was dieses Symbol bedeutet und wo man dann hin muss, wo auf der nächsten Karte und dann findet man mitten in der Wüste das Atlantis der Wüste oder so. Also man merkt schon so ein bisschen, es dreht voll auf, also die Story dreht voll auf, da geht's um alles und man hat alles einmal gesehen und die Charaktere sind auch schon eher überzeichnet und die Dialoge sind markig. Also da weiß man schon, okay, ich muss nicht so ultra krass mitdenken, es geht nicht darum, dass ich jetzt hier eine philosophische Abhandlung verfolge. Es geht darum, dass man sich einfach so ein bisschen mitnehmen lässt von dem Ganzen und zwischendurch mal richtig spaßige, launige, kurzweilige Actionsequenzen hat. Da gibt es sehr viele Kletterpassagen, bei denen man sich denkt, da hat das moderne Spieldesign das Spielprinzip ein bisschen vergurkt, könnte man sagen. Es gab da eine Abhandlung über The Dotted Red Line, also so eine gestrichelte rote Linie, die einen durch das Level führt und dann achtet man gar nicht mehr auf die Hinweise im Level, auf die Gestaltung, auf die Schönheit des Levels, sondern guckt nur noch auf die rote Linie, die einem zum Ziel führt und dann verpasst man, also dann ist der Spaß irgendwie wegrationalisiert bei dem Spiel.
Und das gibt's jetzt bei Uncharted?
Bei Uncharted gibt's die Farbe Gelb. Sobald du irgendwo nicht weiterkommst,
und es keine Gegner mehr gibt und du die Farbe gelb weißt, weißt du, spring einfach in Richtung gelb. Dann klammert sich Nathan Drake an die gelbe Stelle und dann suchst du die nächste gelbe Stelle und springst dahin oder kletterst dahin.
Okay.
Das fühlt sich ein bisschen wie eine Fingerübung an, vor allem, weil man da nicht viel falsch machen kann. Also er springt schon irgendwie hin und greift automatisch danach, nicht wie es damals noch bei Tomb Raider war, als man aktiv greifen musste im richtigen Zeitpunkt, sondern dann hängt er da einfach und dann ist gut. Also die Passagen fand ich jetzt nicht so spannend, aber waren okay, haben auch nicht frustriert, weil sie eher einfach waren. Dann gab es eben okay Rätsel, die konnten ganz spaßig sein. Man musste sich auch nicht das Hirn derbe zermartern. Manchmal war man ein bisschen, also ich war da ein bisschen verloren in den alten Tagebuchaufzeichnungen, in denen Hinweise für die Rätsel zu finden waren und dachte, blätter ich gerade an der richtigen Seite des Tagebuchs, so inventarmäßig. Aber letzten Endes hat es dann doch ein bisschen Spaß gemacht, das zu lösen. Dann hätte man schon die beiden schwächeren Gameplay-Aspekte von Uncharted 3 abgehandelt. Das Coole waren nämlich die abwechslungsreichen Kämpfe. Die gab es nämlich sowohl in extremer Nähe wie auch in extremer Ferne, in total wild oder in Sneaky und Stealth. Also da gab es alles. Es gab eine schöne Nahkampfmechanik, bei der man auch gegen zwei Gegner gleichzeitig kämpfen konnte und dann in so verlangsamten Sequenzen Befehle ausführen konnte, wie ausweichen und kontern. Und
Bullet-Time-mäßig?
Ja, genau, Bullet-Time-mäßig, ja. Das hat Spaß gemacht, da hat man so richtig jeden einzelnen Faustschlag gespürt und das war dann sehr befriedigend, da sich irgendwie zur Wehr zu setzen, gleich gegen mehrere Gegner, auch wenn es manchmal recht knackig war. Aber es gab eben auch so diese Fernkampfsequenzen, in denen man sich so ein bisschen Deckungsshooter-mäßig immer ranpirscht an die nächste Kiste, an das nächste Fass, an die nächste Säule und dann landet man da immer ohne Waffe und muss sich grundsätzlich von den Gegnern die Waffen grapschen und sobald die leer geschossen sind, schmeißt man die weg und dann nimmt man sich die nächste Waffe und versucht irgendwie mit Granaten, die einem zugeworfen werden, die man im richtigen Moment zurückwerfen muss, auch noch zur Wehr zu setzen oder wirft sie woanders hin und versucht dann ein Ablenkungsmanöver. Also da gab es schon echt sehr, sehr coole Szenen, auch wenn die manchmal ein bisschen frustrierend schwer waren, war das doch meistens sehr, sehr abwechslungsreich. Man konnte die Gegner sehr gut im Versteckten umrunden und von hinten angreifen, von der Seite, von oben, von sonst wo. Das haben sie immer ganz cool gemacht. Es gab manchmal absurd desorientierende Actionsequenzen, bei denen Flugzeuge auseinanderbrachen, in denen man drin steckte, in denen Schiffe versanken, die dann zur Seite kippten und sich wieder aufrichteten, aus denen man herausspringen musste. Ganze zusammenfallende Städte, verbrennende Schlösser, also echt krass sich stark verändernde Umgebungen, mit denen man zurechtkommen musste, die einen so richtig unter Druck gesetzt haben und dann musste man einfach die Beine in die Hand nehmen, nicht lange nachdenken, sondern machen, machen, machen. Das ging auch gut von der Hand und das war auch so gameplaymäßig mit das Eindrucksvollste, dass man da echt manchmal gar nicht wusste, wie einem geschah, dass man gar nicht den Plan hatte, was ist jetzt mit diesem Level, sondern man scheuchte sich selber nur durch die Gegend und hatte so eine Art Mad Max Fury Road Gefühl. Also, was, wo bin ich? Was ist hier los? Egal, überleben, klarkommen und dann irgendwie so wilde Action mitnehmen. Ohne Kopf und Verstand, einfach so drauf los.
Im Prinzip ist doch Uncharted so, du hast es ja vorhin schon mal kurz gesagt, das Wort ist auch im Prinzip so ein Action-Blockbuster ohne Hirn, oder? Also, und das meine ich jetzt nicht mal negativ.
Ja, schon. Also ja, es gibt irgendwie so Referenzen an Sir Francis Drake und irgendwie ein bisschen geschichtliche Einbettung, aber das ist alles völlig irrelevant. Das für mich war das Erlebnis wirklich dieses vom Hocker gerissen werden, ins kalte Wasser geschmissen werden. So, und jetzt mach.
So ein bisschen wie die hier in die Filme mit Nicolas Cage, National Treasure, das Geheimnis des verlorenen Buches hieß im Deutschen oder das Geheimnis der Tempelritter oder irgendwie so.
Ja, genau, ja.
So in dem Dreh, also das meinte ich jetzt mit hirnlos, also ohne Hirn, also ein bisschen Geschichte, ein bisschen was Oberflächliches, aber ein unterhaltsames Action-Spektakel eigentlich. Also ein Spektakel, nichts mit Tiefgang.
Genau.
Also, du kannst ein bisschen was mitnehmen, ein paar Infos kannst du mitnehmen, ein bisschen Geschichtswissen kannst du mitnehmen, aber es geht nicht in die Tiefe.
Es geht absolut nicht in die Tiefe. Also wenn man das so ein bisschen aufs Hirn anwendet, dann brauchst du deine Hirnrinde und den Frontallappen nicht. Es geht alles aufs Stammhirn. Ne, da, wo die Hormone so rausgeprügelt werden, Testosteron, Adrenalin und los geht's.
Also so ein Männerspiel.
Genau. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen, dass das, dass man genug Spieltiefe hat und trotzdem ein Spiel hat, was intuitiv, ohne jetzt mathematische Kunstgriffe vollführen zu müssen, spielbar ist. Also von daher ist das schon eine Leistung. Wie gesagt, wie Mad Max Fury Road, das war ja auch so ein Meisterwerk, bei dem man nicht unbedingt theoretische Aspekte behandelt hat am Anfang und am Ende, sondern eher Typen mit einer flammenden E-Gitarre auf einen Truck gesetzt hat und Leute waren auf irgendwelchen Stangen und haben sich hin und her geschwungen und sprangen von Auto zu Auto. Es gibt Szenen in Uncharted 3, wo man von einem Pferd auf einen Laster springt und dann muss man sich vom Laster zum nächsten Laster schwingen bei voller Fahrt. Also, und das passiert auch noch in der Wüste. Also da erkennt man schon gewisse Parallelen, an denen sich Mad Max Fury Road orientiert hat.
Uncharted
war ja vorher da.
Ich erkenne da aber auch durchaus ein bisschen Indiana Jones, ne? Von einem Pferd auf einen Laster springen, das ist auch Indiana Jones.
Definitiv. Also ein Schatzjäger, der von einem Pferd auf einen Laster in der Wüste springt. Wer da keinen Indiana Jones sieht, naja.
Spielt es an realistischen Locations oder ist das fiktiv?
Das ist das Coole. Also da haben sie so ein bisschen Indie und James Bond mäßig einmal rund um die Welt ein bisschen alles abgeklappert. Da hat man in einer Rückblende Cartagena in Kolumbien. Mhm. Also auch sehr sommerlich und warm und freundlich und offen alles und so ein bisschen leichte Kolonialanleihen in der Architektur. Mhm. Und alles in einem schönen, weichen, warmen Licht. Und dann gibt es aber auch eine Szene in einem Londoner Pub, wo man natürlich eine Prügelei hat, bei der man natürlich durch die Scheibe geschmissen wird. Wirklich realistische, ortsangemessene Handlungen, die das Ganze auch unterstreichen.
Oh, als ich damals in London war, ne, durch wie viele Pappscheiben ich, also Papp im Sinne von nicht Pappe, sondern Pub, eine Kneipenscheibe ich geschmissen wurde, ne? Das ist puh.
Hast du auch Bierprügel auf den Kopf bekommen?
Mehrere. Boah, wie viel. Also das, du gehst in einen Pub rein und es fängt sofort eine Prügelei an. Sofort. Instant.
Ja, also genauso stelle ich mir das auch vor. Als ich in London war, da war ich noch minderjährig, deswegen war das bei mir nicht so. Wo ist man denn noch unterwegs? In Jemen auf einem so unfassbar geil gestalteten Bazar-Level. Mhm. Also so viele Bazar-Stände und angrenzende Lehmhütten, über deren Mauern man klettern kann und dann läuft man über die Dächer und dann kann man über die Stadt gucken und dann kann man hinter die nächste Mauer runterspringen und dann ist man in einem Hotel und kann dort durch das Hotel gehen und aus einem Fenster rausgehen und dann ist man wieder im Bazar und überall ist das bunte Leben und Leute und Waren und das ist so geil gestaltet. Und das Coole ist, die Animationen der Figuren, die passen sich auch den Gegebenheiten an. Also wenn man zum Beispiel dort im Bazar durch die Gegend rennt, dann schubst man auch mal Leute beiseite. Mhm, cool. Und wenn man irgendwo in einer engen Höhle unterwegs ist, wo die Steinwände immer näher kommen, dann quetscht sich Drake auch seitlich durch und versucht sich durchzupressen. Und es gibt ein Level vor Jemen war das. Da ist ein Schiffsfriedhof und da ist er auf einem losfahrenden Schiff und das gerät in Seenot und dann schwankt er immer durch die Korridore und stößt sich von Wand zu Wand und überall rollen irgendwelche Gegenstände durch die Gegend und dann sind die Animationen auch daran angepasst. Also das ist sehr, sehr lebendig, sehr, sehr individuell gestaltet und das macht es auch echt nochmal lebhafter. In Syrien ist man auch unterwegs, an einem alten Tempel in der Nacht. Da ist auch extrem schöne Stimmung. Also alles noch in Friedenszeiten in der Story.
Wann spielt es denn?
Dürfte so kurz vor Erscheinungsdatum spielen, so um den Dreh, wenn ich das richtig sehe. Da hat man eine total klare Nacht. Der Mond scheint auf alles drauf und das hat irgendwie so gleichzeitig so eine wüstenartige Stimmung, aber auch irgendwie so eine gewisse Nachtkühle. Und das bringt alles sehr, sehr lebhaft rüber. was auch weiterhin unterstützt wird von der Engine, die, was Feuer und Sand und Wasser anbelangt, das Ganze nochmal immersiver macht. Also man hat total oft gar nicht im Auge, dass da jetzt irgendwie Wasser ist, weil es sich so natürlich bewegt. In anderen Spielen merkt man, ah ja, da wird jetzt eine Textur immer so periodisch an den Strand geschoben und wird wieder zurückgezogen und naja, das soll jetzt wohl mehr darstellen oder so. Und das Gefühl hat man in Uncharted eben nicht so sehr, obwohl das Spiel auch schon wieder 9 Jahre alt ist. Also da haben sie ganz schön was vom Leder gerissen.
9 Jahre, das ist ja auch schon wieder, also retro ist es noch nicht, aber nee. Puh. 9 Jahre ist das schon wieder her, das ist echt krass.
Dieses runterbrennende Schloss in Frankreich, wo man auch ist, das ist auch total krass, wie das Feuer erst an einer Stelle beginnt und nach sich irgendwie scheinbar nicht ganz gescriptet voranarbeitet, über den ganzen Teppich, dann langsam die Wände hoch und nach fangen Bilder an zu brennen, bis dann das ganze Dachgebälk in Brand gesetzt ist und dann krachen Balken zusammen und so. Also natürlich sind manche Sachen davon gescriptet und nicht physikalisch durchgerechnet oder simuliert, aber die Verbreitung des Feuers, die scheint eher so natürlich zu sein und nicht vorprogrammiert. Mhm. Das Ganze ist echt beeindruckend dafür, dass es ein älteres Ding ist und man kann da ganz schön was abfeiern.
Ja, abfeuern vielleicht auch. aber das Spiel ist ja nun, Uncharted ist ja, man sagte ja damals immer so eine Mischung aus Indiana Jones und Tomb Raider, ne?
Mhm, genau.
Und hast du die neueren Tomb Raider-Spiele gespielt, die Remakes ab oder das Reboot ab 2013? Hast du da mal was von gespielt?
Ich habe das erste Tomb Raider, also das 2013er Tomb Raider, habe ich ein bisschen angespielt, aber nicht lang.
Okay, weil was man so hört oder was ich so gelesen habe, ich habe ja zwar eine PlayStation 4 hier, ich habe aber nie ein Uncharted gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Die sollen ja schon, also so wie das ursprüngliche Konzept von Indie und Tomb Raider genommen wurde und in Uncharted gesteckt wurde. So hat ja Tomb Raider wiederum viel bei Uncharted kopiert, geklaut,
inspirieren lassen.
Das ist nett gesagt, genau. würdest du das unterschreiben?
Ich habe das Gefühl, dass Tomb Raider, es gibt diese Action-Szenen, bei denen man kopflos, nicht levelorientierend, sondern eher aus der Reaktion heraus irgendwie loslegen muss. Was einen großen Reiz des Ganzen ausmacht. Aber wenn ich dran denke, dass man in Tomb Raider so Sammelaktionen hat und Crafting-Mechaniken und so, dann ist das doch noch mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen verkopfter, ein bisschen strategischer als Uncharted, was man einfach so runterballern kann.
Also also es gibt kein Crafting-System, es gibt kein Auflevel-System bei Uncharted?
Nee. Gar nichts.
Also, okay.
Da gehst du ja von aufgesammelter Waffe zu aufgesammelter Waffe, beispielsweise. Also da erledigt sich schon das Craften.
Ja, okay. Also du kannst auch die Waffen nicht aufwerten oder so?
Nee.
Okay, verstehe.
Die werden mit der Zeit natürlich krasser. Also wenn dann irgendwann aus dem Nichts heraus mit einem Raketenwerfer auf dich geschossen wird, dann guckst du dich schon um und freust dich, wenn du selber einen in die Finger bekommst. Mhm. Aber am Anfang arbeitet man sich erstmal an so Uzzis ab oder so.
Okay, also macht Tomb Raider noch genug Eigenständiges, um nicht kompletten Uncharted-Klon zu sein?
Ja, definitiv.
Ah, okay.
In Tomb Raider hat man da nicht sogar Lager? Also so Feuerstellen, an denen man sich erholt und so und Kram?
Ja, also erholen jetzt, das sind Schnellreisepunkte quasi dann auch. Okay. Also deine Erfahrungspunkte ausgeben, deine Waffen verbessern und das sind auch Schnellreisepunkte.
Hm. Ah, okay. Ja, diese Art von gefühltem, also jetzt nicht faktischem, aber von gefühltem Lager, die gibt es in Uncharted nicht. Da bist du immer heimatlos und vagabundierst durch die Gegend und kehrst zu keiner Stelle zurück, sondern bist immer unterwegs, immer getrieben.
Könnte ich sogar spielen. Ich habe eine PlayStation 3. Das Modernste, was ich habe.
Die Kampagne ist dann 8 bis 10 Stunden durch, wenn man die auf normal spielt, aber wenn man die auf einfach spielt, ist es, glaube ich, keine Schande. Das ist so wie einmal in Cinemax gehen und sich einen Popcorn einmal holen und irgendwas Knalliges gucken. Eine Kleinigkeit.
Mal was Modernes spielen.
Eine Kleinigkeit gibt es noch zu erzählen. Die Entwickler haben gesagt, dass sie kein Open-World-Spiel programmieren wollten, aber sie wollten das Gefühl vermitteln, als sei es ein Open-World-Spiel. Da gab es eine Szene nach dem Flugzeugabsturz in der Wüste, da dachte ich, und jetzt? Man schaute sich um und bis zum Horizont war nichts als Sand zu sehen. Und dann war man, ne, wie durchgehend in dem Spiel, mit dem Gefühl unterwegs, dass man verloren ist, dass man einfach nicht weiß, wo es hingehen soll. Und dann latscht man einfach los und latscht los und geht irgendwo hin und bricht natürlich irgendwie 3 Meter vor dem Dünenkamm zusammen, hinter dem es runtergeht in die nächste Spielstätte, wo dann wieder Zivilisation ist oder wo dann wieder Gegner kommen. Also es ist das sich am offensten anfühlende Spiel, was aber schlauchig programmiert ist, was ich so kenne.
Ja, das klingt ja nach einem Spiel für Tobi.
Was heißt das denn?
Naja, es ist nicht so schwer und du bist in 6 Stunden durch.
Es ist nicht so neu.
Aber auch nicht. Ja, guck mal. Du kannst auch, probier doch auch mal was Neues aus.
Ja, ich hatte mir neulich überlegt, mal tatsächlich auf deinen Tipp oder auf deinen letzten Liebling hin, mir mal Bioshock Infinite anzuschauen. Das hatte ich sogar schon im Warenkorb in meinem PlayStation Store. Heißt das so?
PSN, ja. PSN Store. Und was ist dann schiefgegangen? Warum hast du es nicht gekauft?
Ich weiß nicht mehr, was der Grund des Abbruchs war, aber
ein Eichhörnchen vom
Aber das hat mir zumindest aus deinen Erzählungen sehr gut gefallen. Das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Wahrscheinlich aber erst so Richtung Herbst, könnte ich mir vorstellen.
Das ist ja sogar noch ein bisschen neuer, ne? Nicht von 2013?
Kann sein, ja.
Tobi.
Ja. Okay.
Uncharted 3, das kann man immer mal so ein bisschen dazwischen klemmen, wenn man da gerade ein Hüngerchen hat auf etwas Spektakel.
Ja, cool.
Markus, du, ich weiß nicht, wie das bei Tobi ist, aber du bist doch einer, der sich im Level alles angucken möchte, oder? Jede hinterste Ecke?
Ja, da bin ich ganz schlimm. Das stört mich auch bei so Sammelspielen heutzutage sehr extrem, dass ich so ein Komplettist bin und immer alles sehen will und, oh Gott, ja, bin ich.
Wie ist das bei dir, Tobi?
Also ich freue mich natürlich auch, wenn ich so viel wie möglich sehe. Ich würde es nicht so manisch sehen wie Markus. Also wenn es mir zu nervig wird, dann gehe ich auch den Trade-off ein und sage, ja komm, dann hast du es halt nicht gesehen.
Ich bin da eher auf der nicht, dass ich in der letzten Ecke was verpasse, Seite. Und so einer, der sich dann denkt, so jetzt arbeite ich mich vom Rand des Levels in konzentrischen Kreisen, in Spiralen zur Mitte hin, dass ich auch wirklich alles sehe. Man wird von Uncharted 3 so dermaßen umerzogen, so, nee, lass gut sein. Hast du aus dem Augenwinkel gesehen, war 2 Sekunden lang richtig schön gestaltet, weiter.
Ja, das klingt immer mehr nach Spiel für mich.
Jo, Uncharted 3, jetzt lasse ich aber auch mal gut sein, einfach mal nach vorne gucken, Uncharted 3 hinter sich lassen, jetzt kommt das nächste. Tobi.
Okay, klingt so, als wäre ich an der Reihe. Ja, bei mir wird es natürlich wieder ein paar Jahre in die Vergangenheit gehen. Und zwar...
Das überrascht mich jetzt total.
Wir reisen in das Jahr 1992 und zwar geografisch in eine ähnliche Ecke, nämlich in den Mittleren Osten. Und zwar, na gut, eigentlich wird das Land nicht per Namen genannt, aber da kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Es geht um Desert Strike. Return to the Gulf. Und ich hatte es ja vorhin angedeutet, ich habe keinen dritten Teil mir ausgesucht, aber ja schon gespoilert, dass sich ja in dem Namen Strike ja auch irgendwie die 3 versteckt. Strike. Also Desert Strike. Ja. Also ich bin dem auch so ein bisschen gerecht geworden. Ja, Desert Strike, Return to the Gulf. Kennt ihr das Spiel?
Return to the Gulf?
Ja.
Also du meinst nach dem 1. Irakkrieg und dem 2. Irakkrieg ein drittes Mal dorthin in den Golf?
Tatsächlich behandelt das Spiel den 2. Irakkrieg.
Ach so, den 2.
Den 2. Golfkrieg von 1991.
Okay, ja.
Aber du hast es offenbar dann noch nie gespielt?
Nee.
Okay. Markus kennt es wahrscheinlich vom Amiga.
Ja, ich kenne es vom Amiga und ich habe es auch auf dem Mega Drive als Original mir vor. Ich glaube, das war sogar eines der ersten Spiele, die ich mir gekauft habe. Und ich glaube, das haben wir auch in der Amiga-Folge schon mal erzählt. Kann das sein? Das kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Erzähl ich das schon mal erzählt. Bekannt vor.
Ja, wir hatten es tatsächlich in einer Amiga-Sprechstunde mal kurz ausgegraben in unserem Stapel. Wie gesagt, 1992.
Ach, von Electronic Arts und es hat keine In-Game...
Ja, stimmt.
Hier Mini...
Mikrotransaktionen und keine Lootboxen.
Ja, genau.
Du hast es schon gesagt, von Electronic Arts, von Mike Poschin. Poschin, ich habe nicht rausbekommen, wie der gute Mann ausgesprochen wird. Ich sage einfach mal Poschin, glaube ich.
Ist das ein Ire?
Das kann gut sein, ja. Möglich ist es wohl. Also Amerikaner, aber möglicherweise irischer Abstammung.
Ach so, okay.
Genau, also von Electronic Arts entwickelt oder für Electronic Arts entwickelt. Wurde auf dem Mega Drive zunächst veröffentlicht, 1992, und kam dann auf diversesten anderen Systemen noch heraus, also auf dem Amiga, haben wir gerade schon gesagt, auf dem Super Nintendo, für DOS, Game Boy und Game Boy Advanced, fürs Game Gear, fürs Lynx, also ziemlich weit herumgekommen.
Mega Drive. Moment, das Ding kam auch auf dem Lynx?
Ja, tatsächlich. Ich kann mir das kaum vorstellen.
Ne? Nee.
Im gleichen Jahr, 1992, um das so ein bisschen einzuordnen, kamen Spiele raus wie Wolfenstein 3D, Indiana Jones 4, Echo the Dolphin, oder auch Sonic 2 zum Beispiel, um das mal so ein bisschen zu klammern. Und ich habe mir das Spiel ausgesucht, weil ich es vom Amiga her kenne und da schon immer sehr gerne gespielt habe, aber nie durchgespielt habe. Das habe ich vor kurzem nachgeholt auf dem Mega Drive beziehungsweise auf meinem Raspberry-Emulator. Und das ist einfach ein Spiel, was mich seitdem offenbar irgendwie motiviert hat, also spricht durchaus für das Spiel. Und es gibt tatsächlich auch in den Versionen, also für die unterschiedlichen Systeme, auch kleine, feine Unterschiede, auf die ich auch gerne noch zu sprechen kommen würde, die mir während des Spielens jetzt so aufgefallen sind. Genau, also für mich ein echter Klassiker, der extrem gut spielbar ist und der sehr, sehr gut gealtert ist und der mir immer noch viel Spaß gemacht hat. Und das war, glaube ich, auch die kollektive Meinung zu dem Spiel. Es ist in Bewertungen und beim Publikum sehr gut weggekommen und bei mir eben auch. Was vielleicht an der an der guten Handhabung, an der guten Steuerung liegen kann, aber auch an dem relativ fairen Schwierigkeitsgrad. Wobei ich dazu sagen muss, auf dem Raspberry kann man natürlich wunderbar abspeichern, was ich auch sehr, sehr oft getan habe. Im Original gibt es ein Passwortsystem, mit dem man dann eben bereits gespielte Missionen wieder beginnen kann. Was mir aber auch gut gefallen hat, war so ein Gefühl von Open World. Also es ist natürlich kein Open World Spiel, aber es ist eine sehr große Map, auf der man da unterwegs ist. Und es kommt schon so ein bisschen Open World Feeling auf, fand ich. Und es passt hier einfach alles ganz gut zusammen. Also Gameplay, Handhabung, Story, auf die ich gleich nochmal ein bisschen eingehe, das funktioniert einfach alles zusammen ziemlich gut bei dem Spiel. Und es war auch übrigens das bis dato erfolgreichste Electronic Arts Spiel, was bis dahin entwickelt wurde.
Hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwie so der Durchbruch so weit gewesen ist.
Ja,
tatsächlich. Hätte andere eingeordnet, also Electronic Arts, da assoziiere ich eher Need for Speed oder FIFA mit.
Also bis dato das erfolgreichste, ne? Also
ja, genau.
Ist nicht das erfolgreichste Spiel von EA aller Zeiten, sondern das bis dato.
Naja, aber es war schließlich auch erfolgreich genug, um mehrere Fortsetzungen nach sich zu ziehen. Ne? Danach kam Urban Strike, es kam Jungle Strike und es gab auch noch irgendwie so einen halbgaren 3D-Versuch, glaube ich, dessen Titel ich aber gerade nicht mehr weiß.
Genau, es gab tatsächlich nach Desert Strike Jungle Strike, dann folgte Urban Strike, es gab noch Nuclear Strike und zu guter Letzt, das aber nie erschienen ist, Future Strike. Aber auch darauf komme ich nochmal kurz zu sprechen nachher. Vielleicht ganz kurz, worum geht's? Also die Geschichte lehnt sich, wie gesagt, an die Ereignisse aus dem Jahr 1991 an, also dem besagten Zweiten Golfkrieg und der namensgebenden Operation Desert Storm. Kurzer Rückblick in die Geschichte. Also Ende 1990, haben irakische Truppen unter Führung von Saddam Hussein, dem Diktator, das ölreiche Nachbar-Emirat Kuwait besetzt. Und nach langen, erfolglosen Verhandlungen sind dann schließlich die USA, also die UNO, aber führend die USA dort, haben dort interveniert und mit einer militärischen Intervention reagiert, um Kuwait eben zu befreien. Und der amerikanische Präsident übrigens damals war George Bush Senior, also der Vater von George W. Bush, der dann später Präsident war.
Sehr selbstlos übrigens von den Amerikanern.
Ich wollte das jetzt nicht kommentieren. Ich wollte einfach nur sagen, dass es so war.
Nein, um Himmels Willen. Ich sag das auch ganz wertfrei.
Ja, ja. Genau. Also im Januar 1991 beginnt also diese Operation Desert Storm. Man kennt das vielleicht auch noch so ein bisschen. Also wer damals schon alt genug war, so als mediales Spektakel wurde das ja so ein bisschen, ist das vielleicht so ein bisschen fragwürdiger Erinnerung geblieben. Also diese Bilder aus dem Fernsehen, die man vielleicht noch aus den Nachrichten kennt von
so Leuchtspurgeschossen.
Genau, so Nachtsichtaufnahmen, wo Leuchtspurgeschosse durch die Luft fliegen. Das sind so die Assoziationen, die ich dazu habe.
Darf ich dazu kurz eine Anekdote erzählen? Ich habe als Kind Fasching in der Schule geliebt. Und da war ich gerade in der 6. Klasse, letzte Klasse, in der ich noch Fasching hätte haben würden. Ist das richtig? Egal. Das wäre das letzte Fasching meiner Laufbahn in der Schule gewesen, wo wir uns in der Schule hätten verkleiden können. Und wegen dem blöden Golfkrieg ist das damals ausgefallen. Und wir haben kein Fasching in der Schule gehabt und ich konnte mich kein letztes Mal verkleiden.
Ich dachte schon,
du sagst voll jetzt doof.
Das holen wir jetzt nach.
Ich dachte schon, du sagst jetzt, du hättest dich als Saddam Hussein verkleidet.
das hätte Style gehabt.
Mit Schnurri.
Das hätte richtig Style gehabt. Ja. Das könnte ich halt jetzt nachholen.
Ja, genau. Zwei Monate nach Beginn dieser Operation, also im März, endete das Ganze dann auch schon mit der Kapitulation des Irak. So viel erstmal zur geschichtlichen Umrahmung, dass man so ungefähr weiß, wo wir uns hier befinden. Und auf diesen Ereignissen nun basiert also auch die Handlung des Spiels, wobei hier gar keine realen Namen oder Orte genannt werden, sondern fiktive Personen und Orte anstelle dessen. Und hier tritt eben...
Aber ich glaube, grafisch war das doch schon sehr erkennbar, oder? Also ja, der Diktator da in diesem Land sah doch schon aus wie Hussein, oder?
Also einem Blinden war klar, um wen und was es hier geht. Es war einfach nur nie ausgesprochen. So. Und genau, anstelle von Saddam tritt hier der fiktive General Kilbaba, so heißt der, auf.
Kilbaba ist geil.
Der eben Präsident eines nicht weiter genannten Staates ist und der sein Nachbarland überfällt und dort die Ölfelder besetzt und der Welt mit atomaren Schlägen droht.
Ja, es klingt teilweise wiedererkennbar. An irgendwas erinnert mich das.
Das alles wird einem auch in sehr hübsch gepixelten Cutscenes zu Beginn des Spiels erklärt, die echt hübsch ausschauen und in der dieser General eben zu sehen ist. Ich glaube, namentlich oder beziehungsweise in den Texttafeln wird er immer nur als Madman bezeichnet und gar nicht als General Kilbaba, wenn ich mich recht erinnere. Egal. Man selber steuert also nun einen amerikanischen Elite-Piloten in seinem Apache-Helikopter durch das Spielgeschehen, das übrigens so eine isometrische Ansicht hat. Und man muss da insgesamt durch vier Missionen, in denen man verschiedene Teilaufgaben in möglichst richtiger Reihenfolge erfüllen muss. Also man muss militärische Ziele zerstören oder irgendwelche Informanten finden und entführen oder Kriegsgefangene retten und all solche Dinge. Und umrahmt eben von der skizzierten Story eben, geht es eben darum, letztendlich diesen fiesen General Kilbaba aufzuspüren und am Ende zu töten. Und vor jeder Mission bekommt man da ein Briefing, das einem seine Aufgaben erklärt und das man auch jederzeit noch mal aufrufen kann über so ein Missionsmenü. Also man kann sich stets nochmal vergewissern, was man denn überhaupt zu tun hat. Und man startet nun also mit seinem Apache von einem US-amerikanischen Flugzeugträger oder so, der dort vor der Küste kreuzt. Und solange man in der Nähe dieses Flugzeugträgers ist, ist man auch in sicheren Gewässern. Also dort kann einem nichts passieren. Man kann dort auch nicht schießen. Also man kann auch nicht auf die dumme Idee kommen, seinen eigenen Flugzeugträger zu beschießen. Dort sind die Waffen deaktiviert. Und man ist eben ausgerüstet mit einer begrenzten Anzahl von Munition für sein MG und für verschiedene Arten von Raketen. Und
für die MG ist es auch begrenzt?
Ja, tatsächlich. Also krass. Ich bin noch nie an dem Punkt angekommen, dass man dort seine Munition komplett verschossen hätte, aber die sind theoretisch begrenzt. Also das sind ein paar tausend Schuss irgendwie. Und man hat zwei Arten von Raketenmunition. Einmal ein bisschen schwächere, ein bisschen stärkere. Von dem einen hat man, keine Ahnung, 32 und von dem anderen vielleicht 16 oder so. Mhm. Und natürlich ist der Vogel auch vollgetankt. Und nach genau einem kurzen Flug über dieses Meer erreicht man die Küste und dort beginnt dann im Prinzip auch das Spielgeschehen. Und wenn man dann nochmal so in die Karte schaut, werden einem dort eben dann auch die Ziele angezeigt, die es zuerst zu erledigen gilt. Das heißt in der Regel halt eben irgendwelche Militär- oder Industrieanlagen. Ich glaube, im ersten Level, in der ersten Mission sind es so Flugfelder, die man zerstören muss. Und im Anschluss dann irgendwelche Bunkeranlagen und später dann irgendwie eine Chemiefabrik. Und die sind kreuz und quer über die, wie schon erwähnt, recht große Karte verteilt und so eben in die Handlung eingewoben. Und die muss ich nun eben anfliegen und zerstören oder eben die Ziele, die es dort zu erledigen geht, erledigen. Also was man tut, gibt im Prinzip die Story vor. Wie man es tut, allerdings hängt von der zweiten Genre-Komponente ab. Das ist halt ein Action-Strategiespiel und eben diese zweite Komponente wäre eben diese strategische Komponente und die wird nämlich bestimmt von im Prinzip drei extrem wichtigen Ressourcen. Das ist Treibstoff, Munition und Panzerung. Und während man am Anfang noch vollgeladen und vollgetankt ist, verliert man natürlich beim Überfliegen der Karte Treibstoff. Und je mehr ich in Kämpfe verwickelt werde, natürlich auch Munition. Und ich kann auch nur eine bestimmte Anzahl von Treffern einstecken, bevor ich abstürze. Und ich kann mir auf der Karte anschauen, wo ich Dinge nachfüllen kann, also wo auf der Karte Treibstofftanks rumliegen oder wo Munitionskisten zu finden sind. Aber habe ich die einmal eingesammelt, sind die halt weg. Also die kommen auch nicht wieder. Also das ist ein sehr limitiertes Ressourcenhandling. Und man ist natürlich da auf der Karte oder man begegnet auf dieser Karte vielen gegnerischen Einheiten und auch die sollte man mit Bedacht bekämpfen, denn bei einigen reicht es eben, sie mit dem MG zu beschießen, von dem man sehr viel Munition hat und größere Ziele benötigen eben Großraketen, von denen es nur wenige gibt. Also da muss man schon so ein bisschen haushalten mit seinen Waffen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Ressourcen. Also man tut gut daran, sich sehr gut zu überlegen, auf welchem Weg man wohin fliegt, um eben Sprit entsprechend zu sparen und sich vor allem nicht auf jedes unnötige Gefecht einzulassen.
Ich erinnere mich da auch dran, als ich das damals auf Amiga gespielt habe, was du auch schon sagtest, Munition, die war schon recht, ja, üppig vergeben. Also ich bin da auch nie sehr weit gekommen in dem Spiel, aber ich kann mich auch eher daran erinnern, dass ich Probleme hatte, weil mir der Sprit ausgegangen ist, als dass mir die Munition ausgegangen ist.
Ja, das passiert auch schneller tatsächlich. Gerade wenn man noch nicht so genau weiß, wann man wohin muss und wie man da hinkommt.
Wie gut kann man sich denn anhand der Karte orientieren?
Das geht sehr gut. Also man sieht sich selber als kleines Kreuz, das sich da auf der Karte bewegt und kann eben die relevanten Missionsziele, die es zu erledigen gibt, sehen. Einige sind auch noch unbekannt. Mhm. Also das heißt, die ergeben sich dann erst im Laufe des Spiels. Wenn ich einen Informanten finden muss, der mir die Koordinaten für irgendwas durchgibt, dann sehe ich eben ja das Ziel erst, wenn er das getan hat. Kann mir auch gegnerische Einheiten anzeigen lassen und all sowas. Also die Karte ist schon sehr gut ausdifferenziert gestaltet, finde ich. Und ja, all das schafft so eine ganz coole, spannende strategische Komponente, die sich mit der Action gut ergänzt. Also es ist kein platter Shooter so, also hat natürlich so seine Shooter-Momente, was auch cool ist, aber in Kombination mit dieser strategischen Komponente macht es halt echt sehr viel Spaß. Was vielleicht noch zu sagen ist, also es gibt ja diese Panzerung, die beschädigt werden kann, wenn ich in Gefechten unterwegs bin und die kann ich entweder aufladen, also indem ich so Kisten aufsammle, die mir wieder volle Panzerung verschaffen. Aber über die Karte verteilt laufen auch so, wie heißt es, POWs, also Prisoners of War, die irgendwie abgestürzt sind oder die auch immer, also mir freundlich gesonnene Soldaten, die ich einsammeln kann, in Shoplifter-Manier. Also ich kann eben über den Einheiten mit meinem Helikopter kreisen und dann wird so eine Seilwinde runtergelassen. Und dann kann ich die an Bord nehmen, ich glaube bis zu 6 Personen oder so. Und die wiederum kann ich von Bord lassen, indem ich so Landing Areas anfliege. Von denen gibt's 3, 4 auf der gesamten Map irgendwie verteilt. Und das sind so Safe Points, da kann mir nichts passieren. Da steht so ein amerikanischer Panzer rum und ein amerikanisches Fähnchen. Und da kann ich die eben aussteigen lassen. Und je nachdem, wie viele ich an Bord habe und wieder rauslasse, wirkt sich das auch auf meine Panzerung aus. Genau, das ist auch nochmal so eine ganz nette Geschichte, wie man sich regenerieren kann. Und ja, das sieht auch alles insgesamt sehr nett aus. Also das Spiel ist insgesamt sehr detailliert und hübsch gepixelt. Sehr schöne kleine Animationen, also diese kleinen Männchen, die ich da aus meinem Helikopter rauslasse, die sind halt auch wirklich nett, ja, nicht ganz so nett wie bei Lemmings, aber in einer ähnlichen Größe. Und dafür auch echt ganz, ganz schick animiert. Also da haben sie sich echt sehr viel Mühe im Detail gegeben. Und was mir auch gut gefallen hat, wobei das auf dem Amiga natürlich deutlich besser war, war so der Sound. Der hatte auf dem Amiga einfach viel mehr Wumms. So. Also wenn ich da irgendwas zerstört habe, irgendwelche Gebäude, dann gibt es halt eine nette Explosion und die war auf dem Amiga einfach sehr viel, ja, sehr viel gehaltvoller als auf dem Mega Drive, wie ich finde. Und so insgesamt...
krachender und druckvoller.
Ja, absolut. Und es gab auch so kleine Minisprachausgaben auf dem Amiga. Das heißt, wenn ich in der Nähe von so einem abgestürzten Soldaten irgendwo in der Wüste war, dann haben die auf dem Amiga eben auch sich bemerkbar gemacht, indem sie irgendwie Help oder so geschrien haben. Mhm. Das hat man auf dem Mega Drive leider auch vermisst. Aber sonst sind die Spiele sehr, sehr ähnlich. Ich habe es auch aus dem Grunde auf dem Mega Drive wieder gespielt und nicht auf dem Amiga-Emulator, weil es da einfach, es einfach ein bisschen unkomplizierter war zu spielen. Ich finde, dass der Amiga-Emulator auf dem Raspberry immer noch so ein bisschen hakelig ist mit den ganzen Diskettenwechseln und dem Win-UAE. Das macht ja nicht nur Spaß, da brauchst du dann auch eine Maus und eine Tastatur und so. Das ist dann einfach ein bisschen zugänglicher mit dem Mega Drive gewesen. Ich hatte ja vorhin von Unterschieden gesprochen, die mir aufgefallen sind. Also das ist das eine, so die sich in der Grafik oder dem Sound bemerkbar machen. Der größte Unterschied ist allerdings in den Intros zu sehen. Also das Spiel hat ein Intro, wo eben die Story so ein bisschen umrissen wird. Und da wird zum Beispiel in der Eingangsszene gezeigt, wie ein Gefangener, wo auch immer der herkommt, von einem Bewacher dort aus den Reihen von diesem fiesen General gefoltert wird. Das heißt, er wird, also auf dem Mega Drive wird er gefoltert und zwar irgendwie in so einen Wassertank reingelassen, gefesselt. Und auf dem Amiga hingegen ist dieser Gefangene einfach nur in einem Käfig und wird bewacht von einem Bewacher. Der steht davor und schießt irgendwie in die Luft und an anderen Stellen hast du dann nochmal so einen Lakaien von diesem General, der in der einen Version, also auf dem Amiga, ein Farbiger ist und auf dem Mega Drive ist es ein Araber mit Schnurrbart so. Warum das so ist, kein Plan. Ich weiß es nicht.
Wäre jetzt natürlich die Frage, was von beidem ist da jetzt zensiert? Ist der Araber der Zensierte oder ist der Schwarze der Zensierte?
Das weiß ich auch nicht. Also wenn man so will, wäre ja im Prinzip die Amiga-Version die entschärfte Version. Also da, wo nicht gefoltert wird, sondern wo der Gefangene nur im Käfig ist.
Ach, das ist auf dem Amiga? Mhm. Ach, ich habe das umgekehrt verstanden, dass der auf dem Mega Drive im Käfig ist und auf dem Amiga gefoltert wird.
Nee, genau, umgekehrt.
Das ist ja krass, das wusste ich nicht. Also das hatte ich andersrum verstanden und das zeigt wieder, wie krass Sega einfach drauf war, ne? Auf einer Nintendo-Konsole hätte es das nie gegeben.
Und auch sonst gab es in dem Spiel keine, also es war nicht indiziert oder sowas, es war auch keineswegs irgendwie drastische Gewaltdarstellung zu sehen, geschweige denn Blut oder so. Also das Einzige, mit dem man so anecken konnte, war vielleicht so dieses reale Szenario, ne, mit Krieg, Kriegsverherrlichung oder sowas, aber gab eigentlich keine Dinge, die jetzt irgendwie ja groß, brutal oder blutig gewesen wären.
So, wenn, dann war es heikel, weil es real geopolitisch irgendwie,
das meine ich, genau,
relevant war, aber es war jetzt nichts schockend, Unnötiges oder so.
Nee, das würde ich nicht sagen. Das Spiel wurde, wie gesagt, von Mike Poussin oder Poussin. Ich hatte mich, glaube ich, für Poussin entschieden. Egal. Produziert und ist, wie du ja schon sagtest, Markus, Teil der sogenannten Strike-Reihe. Und der besagte Mike, ich sage jetzt einfach nur noch Mike. Und der Mike war bis 1985 bei EA angestellt und mit dem Gründer Trip Hawkins gut befreundet. Und von dem stammt übrigens auch die Inspiration, ein Spiel so im Stile von Shoplifter zu machen, denn er war großer Shoplifter-Fan. Und er selber war kein großer Spieler, mochte auch so die Optik dieser 2D-Scroller nicht sonderlich, weswegen er dann eben so den Ansatz verfolgt hat, ein isometrisches Spiel zu entwickeln und so das Gefühl von 3D schon hat, ohne aufwendige 3D-Berechnungen machen zu müssen. Und ganz witzig ist, er wurde unterstützt von einem Freund, der hieß Tim Calvin, der war Zahnarzt und der kannte sich mit 3D-Modeling somit also aus, also mit Zahnprothesen. Geil. Und der wurde schließlich dann als Grafiker eingestellt und hat dort eben sich um die Grafik gekümmert. Hatten wir neulich, neulich schon mal drüber gesprochen, wie lustig so die Einstiege damals wohl waren. Genau, also er hat dann, das habe ich gerade noch nicht erwähnt, nach seinem Aufstieg bei EA eine eigene ein eigenes Studio gegründet, nämlich Granite Bay, so heißt das Studio. Und als Granite Bay hat er dann eben für EA dieses Spiel entwickelt, weil er eben auch noch gut vernetzt war mit seinen alten Kollegen und eben auch mit den ehemaligen oder mit dem Gründer von EA, dem Trip Hawkins. Und anfangs sollte das Spiel übrigens Beirut Breakout heißen. Das war so der Arbeitstitel.
Beirut Breakout?
Beirut Breakout, genau. Und es sollte sich auch...
Schweres Wort.
Ja, sollte sich da um den libanesischen Bürgerkrieg handeln. Und ja, ist dann aber irgendwie aufgrund der Ereignisse umgesattelt auf den Mittleren Osten. Ja, ich hatte kurz erwähnt, dass es sehr gut ankam, das Spiel. Also sowohl beim Publikum als auch bei Kritikern, trotz der spannungsgeladenen Story, realen Story. Also die Amiga Games und der Joker haben beide über 80% vergeben. In der ASM von 92 gab es 10 von 12 Punkten, in der Powerplay gab es 82%. Da pendeln sich auch so alle anderen Bewertungen ein, die man so einsehen kann. Und selbst die Exoten, ne, du hast dich gerade gewundert über das Links, selbst die haben noch in der Videogames für das Links 82% gegeben. Also okay, schon ganz gut weggekommen. Und ich kann mich da auch nur so einreihen. Also mein Fazit, definitiv ein extrem gut gelungenes und gleichzeitig gut gealtertes Spiel, das mich sehr lange motiviert hat. 26 Jahre immerhin. Also ich habe es ja jetzt zum ersten Mal gespielt, okay, bei dem wirklich alles irgendwie von vorne bis hinten passt. So echt cooles Action-Spiel mit netten strategischen Elementen. Und da fällt mir ein, ich habe in unserer ersten Lieblinge-Ausgabe schon mal über ein Action-Spiel mit strategischen Komponenten gesprochen, über Cannon Fodder.
Stimmt. Mhm. Das ist ein ähnliches Setting. Also ich sehe ja, ich sehe die Ähnlichkeit.
Kann man so ein bisschen herauslesen, was mir so für Spiele gefallen.
Und in welchem Spiel war nochmal Rob Hubbard am Soundtrack beteiligt?
Das war Commando.
Rate mal, wer hier bei Desert Strike mit komponiert hat.
Rob Hubbard.
Ach Mensch, woher weißt du das?
Stimmt, das habe ich sogar gelesen, aber gerade wirklich vergessen. Danke für den Hinweis. Cool, ja, stimmt. Für den Amiga oder für den Mega Drive?
Ich glaube Mega Drive.
Okay, weil auch da gab's Mega Drive große Unterschiede zwischen den Soundtracks, so die waren natürlich auf dem Amiga viel, viel geiler mit gesampelten so Funkstimmen, die da irgendwie mit reingesampelt waren. Mhm. Klang alles ein bisschen geiler. Also insgesamt die Amiga-Version ein bisschen cooler als die Mega Drive-Variante, aber auch die ist sehr gut spielbar.
Wie ist denn das steuerungstechnisch? Also fühlt sich das von der Steuerung wie ein altes Spiel an oder würdest du sagen, das kann man immer noch super heute so auch von der Steuerung spielen?
Also die Steuerung ist extrem speziell, oder was heißt extrem speziell? Die ist speziell und funktioniert total gut, finde ich. Also du spielst es ja mit einem Steuerkreuz und zwei Buttons. Also ich kann es mal kurz versuchen zu beschreiben. Also mit links und rechts drehst du den Helikopter in die eine oder andere Richtung, also in dieser isometrischen Draufsicht. Und mit oben und unten fliegst du dann, je nachdem wie der Helikopter gerade ausgerichtet ist, in die entsprechende Richtung. Also du drehst dich und beschleunigst dann im Prinzip mit der Taste nach oben. Und mit ein bisschen Übung entstehen da sehr, sehr weiche, dynamische Kurven, also das funktioniert ziemlich gut, finde ich.
Man muss die Trägheit schon mitbedenken, man kann nicht gerade Linien einfach so entlang fliegen und dann so einen Haken schlagen, sondern es ist immer so die Trägheit des Hubschraubers mitgedacht.
Genau, das fühlt sich sehr realistisch an. Das funktioniert immer noch sehr gut, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie das besser funktionieren oder wie man das heute anders machen würde, weiß ich gar nicht.
Mhm. Okay.
Und du hattest ja kurz eben die Fortsetzung angerissen. Wir haben sie ja gerade schon einmal benannt.
Ich verwechsel immer, welches die direkte Fortsetzung war. Jungle Strike? Ich glaube Jungle Strike.
Genau, war Jungle Strike. Und was ich zum Beispiel auch gar nicht wusste, ich kenne die Fortsetzung alle überhaupt nicht, muss mir die jetzt aber, nachdem ich Desert Strike durchgespielt habe, auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ich wusste auch gar nicht, dass da die Story so weitergesponnen wird. Also zum Beispiel ist es in Jungle Strike so, da vertickt der Sohn dieses getöteten General Kilbabas, der Ibn Kilbaba, die verbliebenen Atomraketen, die da irgendwie noch übrig geblieben sind, an irgendeinen fiesen Drogenbaron in Südamerika, mit denen letztendlich dann Washington DC angegriffen werden soll. Und in Urban Strike zum Beispiel wird die Handlung auch wieder aufgegriffen, natürlich immer so ein bisschen angepasst, aber einige dieser Protagonisten bleiben der Serie halt so als konstante treu und ich weiß nicht, wie es sich dann also in den wirklich neueren Versionen weiter verhält. Also in Soviet Strike, das ist von 96 oder Nuclear Strike von 97, ob es das da auch immer noch gibt. Aber zumindest in den ersten drei Teilen wird die Story ja, noch relativ konstant weitergeführt. Und wie gesagt, Future Strike, das sollte dann irgendwann noch mal herauskommen, das wurde nie veröffentlicht. Das ist dann wohl irgendwann in Future Cop LAPD geendet, wenn das jemandem was sagt.
Irgendwie sagt mir das was, ja.
Das ist so eines der der ersten, wie heißt es, MOBA? Spiel, also der Multiplayer Online Battle Arena Games. Das musste ich mir allerdings auch wirklich rauslesen, das habe ich noch nie gehört. Es geht so als Mitbegründer dieses Genres.
Habe ich noch nie gehört. Also dieses Genre habe ich noch nie gehört, aber Future Cop LAPD. Ich gucke jetzt gerade hier nach Screenshots davon. Nee, das sagt mir gar nichts. Ja, nee. Dann habe ich das mit irgendwas anderem verwechselt. Nein, das kenne ich nicht.
Sagt mir auch nichts, weder unter dem einen noch unter dem anderen Namen. Genau. Also eine insgesamt recht erfolgreiche Reihe, mehr oder weniger. Und gibt auch so ein paar Fanprojekte, die dann wirklich so sich so in 3D-Optik versucht haben. Kann man bei YouTube so ein bisschen sich was angucken. Ja, genau, Desert Strike, das war mein Ausflug ins Jahr 92.
Wie lange dauert es mehr oder weniger so an Spielzeit, das Spiel durchzuspielen?
Ich könnte jetzt in meinen Recallbox GUI gucken. Da steht, glaube ich, wie viele Stunden man verbracht hat mit Spielen, oder? Ich weiß
nicht. Ja, ich glaube, das steht da, aber genau weiß ich es auch nicht.
Also ich habe, wie gesagt, ich habe das mit sehr, sehr viel Speichern und Laden gespielt. Insgesamt vielleicht, weiß ich nicht, 2 Wochen oder so. Aber da waren manche Abende dabei, okay. Da saß ich 2 Stunden davor, an anderen Abenden irgendwie nur mal eben ein paar Minuten. Ich habe irgendwo gelesen, dass diese 4 Missionen jeweils so auf ungefähr eine halbe Stunde eigentlich ausgelegt sind. Also
so, sprich, eigentlich kannst du es in 2 Stunden durchspielen.
Könnte man wohl, ja. Ich glaube, ich könnte es nicht.
Wahrscheinlich auch nicht.
Es klingt nach einer verträglichen Größe, so dass man das wirklich gut antesten kann und man das Gefühl hat, auch wirklich was beim Spiel zu haben.
Ja, definitiv. Also das hat mir da wirklich gut gefallen, dass es knifflig ist. Auf jeden Fall, es gibt knifflige Momente, aber es ist nie frustrierend. So, und ich glaube auch, ohne dieses ganze neuartige Abspeichern und Laden ist es echt gut zu schaffen. Man kriegt es hin.
Ja. Dann haben wir 3 Lieblinge.
Ja, haben wir es mal wieder.
Ordentlich Futter für die nächsten weggesperrten Abende, Nachmittage, Wochenenden.
Ja, und hoffentlich haben wir euch auch ein bisschen Futter gegeben für die nächsten Tage, Wochen, Wochenenden, Abende, wie auch immer.
Ja, es gab Musiktipps, es gab Spieltipps.
Vielleicht sagen wir das nochmal ganz kurz. Also mein Spiel kann man, wie gesagt, ohne Probleme auf GOG bekommen für ein paar Euro. Wie sieht es mit euren so aus? Philippe, gut, okay, ja klar, PlayStation 3, PlayStation 4, PSN Store, kein Ding.
PSN Store, Pobi. Und dann vielleicht 5er oder so, ja.
Pobi, wie sieht es bei dir aus?
Wer wie ich die Original Cartridge und die Amiga Big Box besitzt, der darf sicherlich sich als Sicherheitskopie ein ROM seiner Cartridge ziehen und das auf seinem Emulator spielen.
Ja, klar.
Genau so und nicht anders.
Genau. Also nee, auf GOG oder sowas findet man das leider nicht.
Ja gut, okay, dann muss man da ein paar Euro investieren und muss mal bei eBay gucken.
Hab gerade gesehen, für PlayStation 4 gibt's Uncharted 3 für 15 Euro. Da lässt sich aber bestimmt auch auf eBay oder sowas finden.
Ja, also alles machbar.
Alles machbar.
Also da wird wenn ihr
keine Arm bei.
Genau, und wenn ihr coole alte Spiele nachholen wollt, dann folgt einfach unseren Tipps. Und wenn ihr unseren Tipps folgt, dann erzählt uns doch mal, wie es fandet.
Das würde mich auch mal interessieren.
Wie wäre es mit der Idee, wenn wir mal Spiele spielen, die uns die Zuhörer empfehlen in den Kommentaren? Da könnte sich irgendwann auch mal was draus entwickeln.
In dem übrigens noch viel Platz ist.
Übrigens, Philippe, du wirst es mir kaum glauben, aber ich hatte heute im Laufe des Tages genau den gleichen Gedanken.
Was? Nein, das glaube ich dir nicht.
Nein, glaubst du mir gar nicht. Oh, Gott sei Dank. Ja, also. Die Idee hatte ich tatsächlich auch, dass man da irgendwie, irgendwann, wenn wir mal irgendwann keine Lieblingsspiele mehr haben, dass man da ein Spin-off von machen könnte. Eure Lieblingsspiele.
Mhm. Sagt uns, was wir spielen sollen und wir tun es. Vielleicht.
Sagt auch, wer was spielen soll. Tobi, irgendwas ganz Modernes, voll fies.
Und ich spiele ein Atari VCS-Ding, was richtig schwer ist.
Da habe ich auch Bock drauf.
Nicht.
Ja, gucken wir mal. Okay.
Schauen wir mal.
Challenge accepted.
Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Definitiv. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt bei unseren langen, ausführlichen Ausführungen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, oder wir hoffen, ihr hattet Spaß.
Wenn es euch gefallen hat, lasst uns sehr gerne eine sehr hochsternige Bewertung auf Apple Podcasts oder irgendwo da. Da freuen wir uns natürlich drüber. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund und am Drücker.
Bis dann.
Ciao.
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 Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Ich könnte mir auch ein Hühnchen und einen großen Krug voll Grog wünschen. Das bringt ja doch nichts.